Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, und hier sind wir an diesem spannenden Dienstagabend, melden wir uns aus dem Fellner Live-Studio mit dem berühmten Dienstagsduell. Sebastian Born-Mehner, wie immer fleißig bei uns im Studio. Und Gerald Gross, wie immer nicht im Studio, sondern auswärts in Berlin. Er hat uns gerade erklärt, er muss Deutschland retten. Man könnte auch mit seinem Parteifreund Gorbach sagen, Austria is a too small country for me. Really? Yes?
Okay. Yes. Indeed,
it's
Mr. Fellner.
Too small for Gerald Gross. Too small. Okay.
Das ist ja eh so klein.
Think big.
So, er sitzt im Hotelzimmer vor einem gemachten Bett. Das sehen Sie Gott sei Dank nicht, weil das haben wir jetzt ausgeschnitten. Das hat ein bisschen pervers ausgeschaut. Anyway, also, lasst uns diese spannende, leicht perverse Diskussion heute starten mit Gerald Gross live aus Berlin und mit Sebastian Born-Mehner live aus Wien und mit mir dazwischen eingequetscht, sandwichmäßig als Moderator. Wir haben einen spannenden Tag, wir müssen über Grasser reden, wir müssen über das explodierende Budgetdefizit reden, nämlich mit der Frage, sind wir jetzt bald hin oder wie ist das? Aber Gerald Gross rettet hoffentlich nicht nur Deutschland, sondern demnächst auch wieder Österreich, wenn es so weitergeht. Dann müssen wir über den kommenden ÖVP-Parteitag reden mit unserem neuen genialen Bundeskanzler Churchill Stocker. Und dann haben wir noch eine kleine Nachlese zur Steirerwahl und eine Vorschau auf die Wienwahl. Und letztendlich müssen wir uns natürlich dem spannendsten Thema der Woche widmen, dem Geschäft mit der Liebe auf ATV und dem großartigen Medienminister, der hier wie sozusagen ein Retter der Nation eingeritten ist und diese unbotmäßigen ATV-Saubolde zur Ordnung gerufen hat. Richtig? So, und damit starten wir. Und wir starten natürlich mit dem Thema des Tages. Wie könnte es anders sein? Wir starten mit Karl-Heinz Grasser. Der arme Hund, könnte man sagen, oder der schlimme Fuchs, könnte man auch sagen, ist heute verurteilt worden zu 4 Jahren Haft. Kann man nicht sagen, Servus. Der arme Teufel, der muss also in den nächsten 28 Tagen plus noch ein paar Tage dazu, bis die Postzustellung da ist, in einem Wiener Gefängnis einrücken, ja, und entsprechend sich sozusagen dem Haftantritt stellen. Dann wird er 2 Jahre hinter schwedischen Gardinen verbringen. Vielleicht bekommt er Ausgang, dass er zu einer Firma arbeiten gehen darf, wenn er ganz brav ist. Und dazwischen wird er den Menschengerichtshof anrufen, weil er der Meinung ist, das war alles sehr, sehr unmenschlich. Wie sieht es Sebastian Born-Mehner? Tut dir der Karl-Heinz Grasser leid oder nicht? Weil es ja doch irgendwie ein bisschen ins Feld der Korruption stark hinüberstinkt, würde ich sagen.
Ein bisschen.
Ja? Oder tut er da doch leid, weil eigentlich sein Leben zerstört wurde? Wie siehst du die 4 Jahre Haft? Gerecht, ungerecht? Sebastian, bitte.
Ich halte es zunächst einmal für extrem wichtig, dass auch sehr reiche Menschen und auch sehr prominente Menschen wie Karl-Heinz Grasser der Justiz zugeführt werden und ein Urteil akzeptieren müssen. Selbst wenn er das offenbar immer noch nicht wahrhaben möchte und alles als Unrecht bezeichnet und als ein Fehlurteil und was ich alles heute hören musste von ihm, ist es trotzdem gut und befriedigend zu wissen, dass die österreichische Justiz zumindest 20 Jahre später ein Urteil fällen kann.
Echt?
Ja, auf jeden Fall.
Wahnsinn.
Meiner Meinung nach zu milde. Ich sag's dir ganz ehrlich.
Zu milde.
Man darf nicht vergessen, was hier passiert ist. Hier wurde Volkseigentum im großen Stil verhökert zu einem Preis, der uns allen geschadet hat letztlich.
Naja, Entschuldigung, haben wir mehrere angeboten und wenn das allen geschadet hätte, dann hätten die anderen noch weniger Zeit, als diejenigen das dann bekommen.
Na, ich finde das sowieso
also das halte ich fast für einen grünen Schwachsinn.
Nein, ich halte das sowieso alles für einen Skandal, weil wenn du dir runterbrichst, das Paket, das BUWOG-Paket.
Ja.
Ich bin ja selber in einer BUWOG-Wohnung groß geworden. Ja? Deswegen habe ich einen sehr emotionalen, persönlichen Bezug
großartig,
zur ganzen Geschichte.
Und deswegen, du bist ein Grasser.
Ich bin ein Buwo-Kind und deswegen bin ich auf den Grasser noch
angewiesen. So.
Genau. Aber wenn du überlegst, dass so eine Wohnung 30.000 Euro kosten soll in diesem Paket, dann fühlst du, ich meine, entschuldige, da zahlen ja Leute mehr Miete im Jahr, als jemand offensichtlich, also dieses Konsortium für die ganze Wohnung gezahlt hat. Das kann schon alles nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Und auf einer Sicht vergessen, das ist ja nicht die Privatperson Karl-Heinz Grasser, sondern das sind ja einige Leute aus dem FPÖ-Buwo Huberl Jörg Haider Netzwerk da drinnen gewesen.
Das ist eine Haberer. Der Herr Hofegger und der
Herr Maischberger. Das ist für mich auch bis zu einem gewissen Grad ein FPÖ-Skandal. Also ich finde, diese parteipolitische Bewertung muss man schon noch einfließen lassen. Jetzt hat die FPÖ nichts dafür, ist mir schon klar. Aber dass da Leute aus dem FPÖ-Umfeld, nämlich der Karl-Heinz Grasser, der Herr Maischberger, der Urvater quasi unter Anführungszeichen der Huberl-Partie und so weiter involviert waren, finde ich, gehört schon noch aufgearbeitet. Also ich würde mir wünschen, dass man nicht nur die justizielle Bewertung der ganzen Causa Buwog durchführen, sondern dass man auch auf politischer Ebene anschauen, wer hat noch was davon gewusst, wer war noch involviert, weil ich kann mir schwer vorstellen, dass es wirklich nur diese 4 oder 5 Haberer waren.
Ja, ist aber schon relativ lang her, das gestehen wir zu. Also, dass du jetzt zum Verteidiger der österreichischen Justiz ausrückst, das halte ich ja für den Scherz des Jahres, wieso? Mit Verlaub. Na, erst, das ist doch der größte Justizskandal und die größte Justizblamage, die es meiner Meinung nach fast weltweit gegeben hat, naja, dass man 18 Jahre braucht, um so ein Urteil zusammenbringen, dass man einen Menschen komplett ruiniert, wie in einer südamerikanischen Bananenrepublik, ja, den sein Leben zerstört, ihn dann auch noch einsperrt und dann... Der Höhepunkt wäre ja, wenn der jetzt eingesperrt wird und nachher kommt dann die Europäische Menschenrechtskommission drauf, dass das ein Fehlurteil war. Dann wäre Österreichs Justiz blamiert, endlich bis auf die Knochen, was für die Justiz eher mal ganz heilsam wäre.
Schau, ich glaube, dass man das zwei Sachen differenzieren muss. Zum einen, der Typ ist nicht ruiniert, sondern der wird als Superreicher in Häfen gehen und als Superreicher rauskommen.
Der ist nicht der Superreich, also, der ist pleite.
Der ist überhaupt nicht pleite.
Natürlich,
der ist mit der Fiona wunderschön abgesagt, der muss nie wieder hackeln gehen in seinem Leben. Ja,
also
ja,
das ist wirklich ein unglaublicher Blödsinn.
Wie der René Benko. Also um solche Leute braucht man es. Nein, ich finde das schön, dass du so viel Mitgefühl hast mit Karl-Heinz Grasser. Ich habe es nicht. Ja?
Er ist pleite. Er geht mit seinem Hund um den Schwarze. Hat keinen Job, hat kein Geld und wird von seiner Frau auf sehr eindrucksvolle, loyale Weise durchgefüttert. Hat
also allein, eigentlich.
Hat allein 3 Millionen Euro an die Anwälte gezahlt. Ja. Geht es dann noch gut?
Ja.
Also möchtest schauen, wie du? Du machst schon Spendenkonto, wenn es 50.000 Euro
naja, aber ich glaube, ich bin auch nicht der Karl-Heinz Grasser. Ich bin nicht Finanzminister gewesen, ich bin nicht in so eine Causa verwickelt gewesen und ich bin nicht der Mann von einer Superreichen.
Aber also du sammelst bei 50.000 schon Spenden
Entschuldige,
und der zahlt 3
ist
Millionen.
Ist ja eine andere Relation, oder?
Gut, also du bist der Meinung, das Urteil
aber ich finde das schön, Wolfgang, wenn du so das loyal Urteil bist mit Karl-Heinz Grasser, vielleicht können wir das nächste Mal Bornmähne
ich bin schon langsam sauer auf diese österreichische Justiz, muss ich sagen, die eine Blamage nach der anderen hinlegt. Dieses Urteil ist eine Mega-Blamage. Wenn man 18 Jahre braucht, um ein Urteil zu fällen, dann sollte man schon langsam die Gerichte zusperren, finde ich. Weil das hat mit Gerechtigkeit nichts mehr zu tun. Wenn man vorher einen Menschen ruiniert, bevor man endlich zu einem Urteil kommt.
Nein, das ist ja
das
vollkommen
ist
klar.
Südamerikanische Bananenrepublik.
Also jetzt hör auf mit der Südamerika. In Südamerika funktionieren die Gerichte wahrscheinlich um einiges besser als in Österreich.
Das glaube ich. Ja, besser.
Also
ja,
eben,
besser.
Genau. Also ich lasse nichts über Südamerika kommen. Genau. Bananen gibt es auch eher in Mittelamerika und nicht in Südamerika. Aber wurscht. Der Punkt ist, ich gebe dir recht bei der Kritik an der langen Verfahrensdauer. Ich gebe dir recht daran, dass es nicht gut ist, wenn solche Fälle Schule machen. Ja. Ich glaube, dass es hier einiges gibt, was man verbessern sollte. Aber an der Bewertung des Falles Grasser ändert das aus meiner Sicht nichts. Er hat eh schon den Vorteil gehabt, dass er sich jetzt 4 Jahre Häfen spart, weil er so lange gedauert hat. Also das ist eh mildernd. Aber wir dürfen nicht vergessen, der Typ ist kein armer Hund, der Opfer eines Justizskandals geworden ist, sondern der war Finanzminister 7 Jahre. Der hat sich in sehr illustren Kreisen bewegt und offensichtlich sagt das Gericht, hat er eine kriminelle Geschichte gemacht. Also nicht
so, jetzt hören wir uns die Meinung unseres Berliner Zaungastes an, Gerald Gross. Gerald, wie siehst du dieses krasse Urteil heute?
Also, das Urteil ist für mich gerecht. Und wenn 3 Instanzen jemanden schuldig sprechen, 3 Instanzen inklusive der oberste Gerichtshof, dann ist an der Schuld nicht mehr zu zweifeln. Aber, und da gebe ich dir recht, Wolfgang, 17 Jahre lang ein Verfahren zu führen, volle 17 Jahre, Rechtsanwaltskosten von mehreren Millionen Euro zu verursachen. Die Rechtsanwaltskosten sind höher als der Karl-Heinz Grasser unterstellte Schaden. Also Karl-Heinz Grasser unterstellte man eine Untreue in der Höhe von 3-4 Millionen Euro. Die 3-4 Millionen Euro hat dann seine Rechtsanwälte gezahlt. So, und er ist 17 Jahre lang vorverurteilt worden. Er ist heute verurteilt worden, rechtskräftig, aber er ist in Wahrheit 17 Jahre lang berufsunfähig gewesen, weil mit einem Menschen, der vor dem Strafrichter steht, in Wahrheit kein seriöses Unternehmen ein Projekt gemeinsam durchführen will oder eine geschäftliche Partnerschaft eingehen will. Daher die Kritik am Justizsystem, vollkommen richtig, vollkommen richtig. Es war in Wahrheit ein Schandstück, dass die österreichische Justiz offenbar jeden Händlerdeal binnen 2 Wochen verknackt, aber beim Herrn Grasser exakt 17 Jahre gebraucht hat, bis ein Urteil rechtskräftig wird. Das ist im Übrigen eine donnernde Ohrfeige für alle 3 Instanzen, aber auch für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Zur Schuld des Karl-Heinz Grasser zurückkommend. Ich kenne ja die Partie, ich kenne ja die einzelnen Charaktere und ich habe mich ja von diesen auch abgewandt. Und ich war schon vor 16, 17 Jahren und habe gesagt, mit solchen Leuten will ich in Wahrheit nichts zu tun haben. Und habe ja selbst eine Erfahrung gemacht mit dem Umfeld der damaligen Regierungsmannschaft. Ich möchte nur Sebastian Bormena korrigieren. Diese Korruptionsaffäre Buwok ist eine Affäre, die parteiübergreifend gelaufen ist. Da hat sich niemand mit drum bekleckert. Der Herr Hochegger ist bekanntermaßen SPÖ. Anhänger gewesen, unter anderem auch in einer Loge, in einer roten gewesen, aus der er geworfen wurde. Das ist in Zeitungen nachzulesen, das ist keine Verschwörungstheorie. Der Herr Maischberger, ja, war in den 90er Jahren ein Freiheitlicher und der Herr Finanzminister Grasser war länger ÖVP-Finanzminister, als er freiheitlicher Finanzminister war, weil das war er genau 16 Monate, aber 4 Jahre lang war er Finanzminister unter Wolfgang Schüssel in der ÖVP und wenn nicht Andreas Kohl es verhindert hätte, wäre Karl-Heinz Grasser der nächste ÖVP-Chef gewesen. Nur mal, um das richtig einzunurren. Und Haider hatte mit dieser ganzen Buwok-Affäre gar nichts zu tun, weil sie in Wahrheit der Affäre des nachmaligen ÖVP-Finanzministers war, wegen dessen mildtätigen Wirken, Stichwort Eurofighter, Knickelfeld stattgefunden hat und Jörg Haider gegen die damalige Parteiführung eine Revolte angezettelt hat, weil er jenen Verdacht gegen die damaligen Proponenten gehabt hat, der sich in einem Fall heute vor Gericht im Übrigen bestätigt hat, nachzulesen bei Jörg Haider. Wie es Karl-Heinz Grasser in Zukunft weitergeht, ja, ich würde sagen, er sollte das Urteil annehmen. Es ist rechtskräftig, es ist 3 Instanzen durchgegangen. Ich verstehe, dass er damit physisch, psychisch starke Probleme haben wird. Keinem Menschen ist es zu wünschen, in eine Justizvollzugsanstalt zu gehen. Also das wünsche ich auch nicht Karl-Heinz Grasser. Er wird das durchstehen. Ich hoffe es für ihn. Und er wird dann in 2, 3 Jahren ein neues Leben beginnen. Und je schneller er diesen Fehler erkennt und die Konsequenz einzieht und sich dem Rechtsstaat beugt, umso schneller kann er wieder ein neues Leben starten als Toyboy von Fiona Swarovski. Ja, warum denn nicht? Ja, sie ist halt die Sugar Mami von Karl-Heinz. Ist halt so. So ist halt die Rollenverteilung der Familie Grasser.
Du hast ja heute im OE24 TV, als ich das Grasser-Urteil moderiert habe, ja ein sehr hartes Urteil insofern gesprochen, als du gesagt hast, auch bei dir hat man einen Korruptionsversuch gestartet. Sag uns das nochmal ganz kurz. Du bist ja der Meinung, das, was hier heute verurteilt wurde, war in Wahrheit ja nur die Spitze eines Eisbergs. Du hältst ja diese ganze Partie Maischberger, Hochegger, Grasser durch und durch für korrupt.
Ja, halte ich. Und ich bin heute durch ein Gericht bestätigt worden.
Und jetzt sag uns, was war der Vorwurf? Was ist da bei dir vorgefallen?
Ich möchte hier Walter Maischberger ausnehmen. In meiner Vermutung, in meiner Verdächtigung, mit dem hatte ich beruflich nie etwas zu tun. Ich war Pressesprecher im Sozialministerium und hatte eine Werbekampagne fürs Kinderbetreuungsgeld zu verantworten im Jahr 2001, 2002 in der Höhe von 20 Millionen Schilling. Ich war Vorsitzender der Ausschreibekommission. Mein damaliger Chef Herbert Haupt hat richtigerweise mir gesagt, du bist zu jung für die ganze Nummer, nimm dir die Leiterin der internen Revision dazu, die soll dann gleich in der Kommission sitzen. Und es haben sich dann die üblichen Verdächtigen bei mir gemeldet in meinem Büro und wollten eine bessere Behandlung oder wollten sich in Wahrheit vorstellen. Und es kam eines Tages ein gewisser Hochegger in mein Büro und hat mir mitgeteilt, Herr Groß, ich habe mitgeboten bei dieser Kinderbetreuungsgeldkampagne, wo es um 20 Millionen Schilling gegangen ist. Und ich würde diese Ausschreibung natürlich gerne gewinnen. Da habe ich gesagt, ja, das möchte jeder gerne gewinnen. Jung von Matt an der Donau, jede Werbeagentur möchte diesen Auftrag erhaschen. Und dann hat Herr Hochegger zu mir folgenden Satz gesagt, Herr Groß, wenn wir den Auftrag bekommen, wird es für Sie nicht zum Nachteil sein. Ich bin darauf aufgestanden, habe Herrn Hochegger gebeten, sofort mein Büro zu verlassen, habe einen Aktenvermerk angefertigt, habe das meinem Chef gezeigt, wir haben das sofort der internen Revision gemeldet und der Staatsanwaltschaft. Herr Hochegger wurde sofort ausgeschieden, am selben Tag aus dem gesamten Vergabeverfahren. Herbert Haupt war da rigoros bei diesem Thema und ich bin dankbar, dass er mein Lehrmeister war, was Anstand und Moral in dieser Frage betrifft. Und in derselben Nacht der Ausscheidung habe ich dann Anrufe bekommen aus dem Umfeld von Karl-Heinz Grasser und der damaligen Vizekanzlerin mit einer Beschimpfungsorgie, wie ich nur das tun kann, dass ich Herrn Hochecker ausgeschieden habe, er ist ja einer von uns und das war ja alles schon paktiert, das ist eine Sauerei und es ist der Satz gefallen, man wird mir den Kopf abbeißen. O-Ton, ich sage nicht, wer es gesagt hat, aber es wurde mir so gesagt, wenn ich nicht Herrn Hochecker sofort wieder in die Ausschreibung nehme. Herbert Haupt hat dann am nächsten Tag den Regierungsmitgliedern im Ministerrat gedroht, wenn diese Regierungsmitglieder noch einmal versuchen, ihren Pressesprecher zu nötigen zu einer Handlung, dann sehen wir uns mit den eigenen Regierungsmitgliedern und Regierungspartnern vom Staatsanwalt. Und damit hat Herbert Haupt mich beschützt. Aber seit dem Jahr 2001, 2002 war für mich klar, mit was für Knaben und Mädchen ich es da zu tun habe. Und die Welt ist groß genug, 9 Milliarden Einwohner, man muss solchen Individuen nicht begegnen.
Das heißt, du erhebst heute gegen den Herrn Hochecker, der ja heute sozusagen als eine Art Paulus unter den Saulussen reingewaschen wurde mit einer bedingten Strafe, weil ja großartiger Charakter, wie er ist, letztendlich gegen Karl-Heinz Grasser ausgesagt hat. Zuerst hat er kassiert, dann hat er ausgesagt, muss man dazu sagen. Gegen den erhebst du schwere Korruptionsvorwürfe. Das war in deinen Augen der Kopf dieser Korruptionsbande.
Herr Hochecker hat bei mir persönlich den Versuch gestartet, mir ein besseres Leben als 21-, 22-Jähriger anzubieten, was immer er damit gemeint hat, wenn ich ihm einen Auftrag von 20 Millionen Schilling verschaffe. Und langläufig nennt man das Korruption. Langläufig nennt man das Bestechungsversuch. Ich habe die Aktenvermerke heute noch. Ich habe mir alle Unterlagen aus der damaligen Zeit aufbewahrt bis heute, gut verschlossen, weil ich werde es irgendwann einmal zu Buche bringen, was da so alles passiert ist. Ich schreibe ja gern Bücher, wenn es mir fad wird. Aber ja, das ist damals passiert und damit war für mich klar, mit dieser Truppe will ich nichts zu tun haben. Deswegen habe ich auch damals für Jörg Haider sehr viel Verständnis gehabt in dieser Zeit als junger Mitarbeiter, der dann in Knittelfeld die Revolte gegen die eigene Parteiführung geplant hat. Nicht zuletzt auch deswegen, weil solche Vorwürfe ständig im Raum standen. Er hat das im Übrigen auch in einem Buch in deinem News-Verlag mit Alfred Wurm, Gott hab sie beide selig, zu Protokoll gegeben, was zu diesem Bruch geführt hat.
Gut, das heißt, abschließend gefragt, du hältst das Urteil für gerecht, weil du bist dir ziemlich sicher, dass diese Partie, diese sogenannte Buberl-Partie, korrupt war.
Ich halte dieses Urteil deswegen für gerecht, weil drei Instanzen unabhängig voneinander, und zwar nicht nur eine Instanz, drei Instanzen bis zum obersten Gerichtshof, ja, Karl-Heinz Grasser und den Rest für schuldig gesprochen hat. Daher, es ist kein Zweifel. Im Übrigen, an demselben obersten Gerichtshof, lieber Wolfgang, habe ich gestern zum dritten Mal gegen den ORF gewonnen. Also wie soll ich Urteile in Frage stellen, wenn ich in drei Instanzen in einem anderen Verfahren gegen den ORF gewonnen habe, in einem Medienrechtsverfahren in dem Fall? Wie soll ich diese drei Instanzenzüge in Frage stellen, wenn ich gestern von dieser unabhängigen Gerichtsbarkeit in Österreich profitiert habe, soll ich mich dann heute hinstellen und sagen, alle drei Justizinstanzen sind korrupt? Nein, Wolfgang, die Dauer des Verfahrens ist eine Sauerei. Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Die Vorverurteilung ist eine Sauerei. Ich sehe auch die Rolle dieser Richterin Hohenecker oder Hochenecker oder wie die geheißen hat, für sehr problematisch, äußerst problematisch. Aber es lässt mich nicht zweifeln an der Schuldfrage des Karl-Heinz Grasser, weil ich diese Personen selbst persönlich kennengelernt habe. Und ich kann nur das wiedergeben, was mein Eindruck vor 25 Jahren war.
Gut. Und du bist der Meinung, lieber Sebastian, das Urteil ist viel zu milde. Den hätte man lebenslang verknacken sollen.
Ich finde, die 8 Jahre wären legitim gewesen und dass quasi eine selbstverursachte Panne des Justizapparats, nämlich die Verschleppung dieses Urteils, dazu führt, dass er dann nur die Hälfte der Strafe bekommt, das halte ich halt auch für ein Glanzstück, weil jeder, der von uns eine Straftat begeht, kann nicht darauf hoffen, dass die Justiz zuerst einmal 15 Jahre schläft und dann man die halbe Strafe bekommt, wenn es ein Urteil
gibt. Du glaubst nicht, dass die 15 Jahre für ihn schon fast eine Höchststrafe waren, die letzten 15 Jahre? Denn sein Leben ist beendet. Das ist verpfuscht. Ja, Schluss, also, aus, Ende.
Ja, ich habe, wie gesagt, nicht so wahnsinnig viel Mitleid mit jemandem, der in einem globalen Jet-Set lebt. Also ich weiß nicht.
Ich weiß nicht, was du mit dem hast. Ich war seit Jahren nicht mehr in dem Jet-Set.
Komm, ist er noch immer der Mann von der Fiona Swarovski? Lebt er immer noch in einer Villa in Tirol? Hat er immer noch Urlaube? Fliegt er immer noch? Also jetzt tun wir nicht so, als würden wir uns da, weißt du, es gibt so viele arme Leute in Österreich, die sich nicht diese wunderbaren Lebensbedingungen leisten können, die sich der Herr Grasser durch seine Heirat leisten. leisten kann. Und ich habe sehr viel Mitgefühl mit allen Menschen, aber nicht mit dem Herrn Grasser. Ja, es ist ein Justizskandal, dass das so lange gedauert hat, aber nein, ich bin nicht der Meinung, dass der arme Karl-Heinz ruiniert wurde und ein schreckliches Leben die letzten 10 Jahre in einer Villa in Tirol leben musste. Okay, das kann man anders bewerten. Ja, wenn der Wolfgang Feller das meint...
Das hat schon der Donald Trump zum Prinz Harry gesagt, der ist höchst gestraft dadurch, dass er mit der Meghan verheiratet ist. Deshalb wird er nicht ausweichen.
Ja, aber ich glaube, der Donald Trump ist...
So meint es der Gerald Groß offenbar. Ja. Was eine Frechheit ist, Gerald.
Sondergleich.
Weil die Fiona ist ein ganz entzückender Mensch. Ja, genau. So nebenbei gesprochen. Bitteschön.
Ja. So. Nein, aber wenn du eben sagst, wenn die Fiona Swarovski so ein entzückender Mensch ist, dann muss man ehrlicherweise sagen, jede Minute, die Karl-Heinz Grasser nicht im Gefängnis verbringen musste, sondern an der Seite von Fiona Swarovski verbringen durfte, war ja wirklich ein Geschenk und meiner Meinung nach... Eben.
Ja.
Also dann hat er 15 Jahre lang geschenkt bekommen von uns. Also brauchst du dir noch weniger aufregen. Ja? Okay.
So, also, du hättest gern lebenslang für ihn, zumindest 8 Jahre,
genau.
Dass die Richterin befangen war, siehst du überhaupt
nicht. Sieht der OGH auch nicht so? Also nicht
Böse, da, nein, klar, da kann man ruhig Pistolen posten, dass man den erschießen soll und so, aber deshalb ist man ja nicht befangen.
Nein, aber ich finde Gerald Groß in dem Fall, muss ich ihm absolut recht geben, du musst da 2 Ebenen differenzieren. Das eine ist die Verfahrensdauer, das andere ist, es haben unterschiedliche Instanzen unabhängig voneinander und auch dieser Senat jetzt sind zu dem Schluss gekommen, dass in der Sache Karl-Heinz Grasser schuldig zu sprechen ist. Das ist gut. So aus.
Also 2-1, beide Herren gegen Wolfgang. Mich, wobei ich euch ja durchaus recht gebe.
So.
Die Sache selber stinkt natürlich zum Himmel.
Wolfgang.
Ich bin nur der Meinung, dass jemand, der 15 Jahre lang gegrillt wurde auf diese Art, dem das Leben versaut wurde, jetzt kann man sagen, selber schuld, wenn einer so deppert ist, das ist ja natürlich auch ein Urteil für politische Blödheit gewesen, wenn man das einmal so sagen darf, weil sowas macht man halt nicht, man riskiert sowas
aber
auch nicht.
Wolfgang,
bitte, Schlusswort,
Wolfgang,
Gerald Groß, bitte sehr, der meldet sich aus Berlin.
Ich verstehe dich, du magst die Fiona Swarovski, das ist die gleiche Generation, glaube ich.
Ich,
also, ich verstehe dich schon.
Ich liebe
ja.
sie regelrecht. Ja.
Nein, gut. Eigentlich auch, und du findest das unheimlich nett, da Capri unten mit dem Badehöschen und mit dem kleinen Krokodil von Hermes drauf. Ich weiß, das Karl-Heinz Grasser ist schon sensationell und ich glaube, es ist heute für viele Menschen in dem Land, in Österreich, eine tief traurige Situation. Weil der Karl-Heinz Grasser, da ist ja jedem die Milch in die Brust geschossen vor lauter Euphorie. Das ist unser Schwiegersohn, so lieb, so nett. Ich halte von solchen messianisch verehrten Figuren selten etwas. Ja? So. Und schau, ich möchte sagen, es ist dem Karl-Heinz Grasser nichts Böses mehr vorzuwerfen. Er wird seine Schuld antreten. Die Schuld wird getilgt sein. Er ist jung genug, dass er ein neues Leben startet.
Ja, der ist 60 bald, aber bitte.
Nein, der kann
ja,
du bist immer noch 60, beliebtester Moderator.
60 ist das 33, wie man an mir sieht, umso besser.
Also. Die nächsten 2 Jahre in der Justizvollzugsanstalt beim Duschen ein bisschen aufpassen, immer mit dem Rücken zur Wand stehen, weil sonst wird er doch Genusszweige von anderen. Wird er das schön
nehmen. Okay, Gerald Groß, geschmackvoll wie immer, gibt Karl-Heinz Grasser, wenn man jetzt zuschaut, dann Vorgeschmack auf den Justizvollzug, sei es in Innsbruck, sei es in Wien-Simmering. Das war die erste Runde, meine Damen und Herren. Wir gehen in eine kurze Werbepause, dann wird es ein bisschen ernster, weil dann müssen wir über unser Budgetdefizit reden und ich weiß gar nicht, ob der Gerald Groß aus Berlin noch einmal zurückkommen sollte, denn in Österreich wird es schon langsam gefährlich, unser Budgetdefizit explodiert. Wir kommen mitten hinein in ein EU-Defizitverfahren und darüber reden wir gleich. Wir sind gleich wieder da.
Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Fellner live am Dienstagabend und da sind Sie das Duell Groß gegen Bornmänner gewohnt und das wäre heute fast ausgefallen, weil der Gerald Groß ist uns nach Deutschland entkommen. Er muss Deutschland retten heute. Ich weiß nicht, was er da macht. Derzeit sitzt er in einem Schlafzimmer. Also offenbar rettet er vom Hotelschlafzimmer aus Deutschland. Mhm. Vielleicht rettet er auch Österreich, denn uns steht das Wasser jetzt bis zum Hals und fast, würde ich schon sagen, über die Nase hinaus. Wir haben heute letztgültig erfahren, dass unser Budgetdefizit jetzt auf 3,9% explodiert. Das heißt, Karl Schmähammer, und dieses Wort ist jetzt wirklich berechtigt, dieser geniale Worterfindung von Gerald Groß, Karl Schmähammer ist jetzt wirklich seines Titels gerecht geworden. Der hat uns wirklich 2 Jahre aber sowas von am Schmäh gehalten, na servus. Weil der hat uns ja vor der letzten Wahl noch erzählt, dass überhaupt kein Grund zur Aufregung ist. Es gibt kein Budgetdefizit, das wird alles durch das Wirtschaftswachstum weggehen wie nichts. Jetzt haben wir kein Wirtschaftswachstum mehr, sondern ein kräftiges Minus. Und das Budgetdefizit explodiert so, dass das jetzige Sparprogramm nur noch ausreicht, um ein EU-Defizitverfahren überhaupt durchzustehen. Das heißt, dieses Defizitverfahren, das ja Gerhard Gross uns so großartig angekündigt hat, dass es durch diese großartige Reformarbeit der FPÖ-ÖVP-Versuchskoalition, die ja dann nicht zustande gekommen ist, verhindert worden wäre, das kriegen wir jetzt um die Ohren gedonnert. Gerhard Gross, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt, oder?
Erstens, daher gibt es einen im Schlaf, deswegen bin ich im Schlafzimmer und bin auch dort wirksamer als du im Studio. Das ist einmal das Erste. Der zweite Punkt ist, mein lieber Wolfgang, schau, Faktum ist, die ÖVP hat die Menschen in unserem Land belogen und betrogen. Und sie hat im Übrigen die eigenen Koalitionspartner belogen und betrogen. Und das wird heute sichtbar. Und Frau Meinl-Reisinger und Herr Pabler werden sich wirklich die ernsthafte Frage stellen müssen, unter welchen Grundvoraussetzungen sie in diese Schrottampel als Steigbügelhalter des Kanzler Christian Stocker eingetreten sind. Und die ÖVP alles tut, um das finanzielle Chaos, das Finanzdesaster, das sie angerichtet hat, nun aus dem Kanzleramt und den einzelnen Ministerien vertuschen zu können. Wir sind vorgestern noch von 6,6 Milliarden Defizit ausgegangen, gehen allein für dieses Jahr das zu einsparende Defizit von mittlerweile mehr als 12 Milliarden aus, also von einem Gesamtdefizit von weit über 30 Milliarden in einer Legislaturperiode, obwohl wir die Pensionisten bereits mit 400 Euro bestraft haben, beim ORF noch immer Zwangsgebühren einheben, die Autofahrer, die Pendler gerade vergewaltigen in Wahrheit und die kalte Progression zu einem Drittel wieder einführen. Und der ganze Häfen, Volkswirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft, Standort, Budget, Haushalt, Österreich fliegt uns um die Ohren, weil die ÖVP Verbrechen begangen haben. Raubrittertum am Budget der Republik Österreich. Beginnend mit Sebastian Kurz, koste es, was es wolle, mit den üblichen Deals für KTM, Benko und Palmers, Stichwort Maskendeals, und Betriebe, die nun pleite gegangen sind, im Übrigen so nebenbei auch noch, das zur Wirtschaftskompetenz, und nun in Wahrheit das Land an die Wand fahren. Weil was bedeutet das Defizitverfahren, Wolfgang? Das Defizitverfahren bedeutet, dass Österreichs Rating abgeschrottet wird und dass damit Österreichs Kreditzinsen automatisch steigen. Das heißt, was wir derzeit tun werden, ist ein reiner Zinsendienst, aber wir werden den Schuldenstand nicht mehr bewältigen, schon gar nicht in einer Zeit, wo sich die Wirtschaft noch mehr eintrübt, weil diese Affenregierung, diese Regierung aus den drei Affen, nichts reden, nichts hören, nichts sehen, nichts anders tut, als den Menschen in dem Land und damit der Wirtschaft wenig Hoffnung zu geben.
Ja, Sebastian Born-Mehner, du liebst ja deinen links-linken Finanzminister Matterbauer und der hat ja gesagt, das ist so ein Budgetdefizitverfahren. Was kratzt mich das?
Hat er recht?
Siehst du das genauso?
Ja, hat er absolut bitte recht. Sehr.
Na wunderbar, schauen wunderbar. Dann fahren also wir heute halt jetzt den Abgrund hinunter mit deinem Finanzminister.
Also, du zu mal nicht die Nerven wegschmeißen. Ja, ich weiß, es jetzt beide Weltuntergangspropheten, die liebt es zu skandalisieren und sagen, wir werden alle sterben. Aber keine Sorge, wir werden nicht sterben. Ich erkläre euch warum. Erstens, wir haben 7 Länder in der Europäischen Union, inklusive das von Gerald Gross und der Freiheitlichen Partei so geliebte Ungarn und Italien und demnächst auch Deutschland übrigens, die auch Defizitverfahren haben werden. Ein Defizitverfahren wirkt sich zunächst einmal positiv aus. Am Anfang ist es positiv, weil du weniger sparen musst. Es gibt andere Rahmenbedingungen, das heißt, für uns wird der Spardruck geringer durch ein Defizitverfahren. Punkt 1. Und zweitens, ich bin deswegen einigermaßen gelassen, weil ich sehe, dass wir viele Möglichkeiten haben, um gegenzusteuern in dieser Regierung. Das, was der Gerald Gross da vorweggenommen hat mit 400 Euro pro Pensionist und so weiter, muss man sagen, das sind ungelegte Eier, über die da gesprochen wird. Das, was die FPÖ gemacht hat,
nämlich der Klimabonus Sätze, ist schon weg einmal auf jeden Fall.
Ja, aber die Frage ist, wie er abgefedert wird. Ja? Also die Frage ist,
nicht, ob
die, das wissen wir nicht. Ja. Das wissen wir nicht. Was die Pendlerinnen und Pendler betrifft, ist noch einiges in Vorbereitung. Aber wir dürfen eine Sicht vergessen. Herbert Kickl hat einen Vierzeiler nach Brüssel geschickt, denselben Vierzeiler übrigens, den diese drei Leute darüber geschickt haben, und das ist, damit wurde noch kein Defizitverfahren abgewendet. Das wurde, und da hat Gerald Gross recht, unter Voraussetzungen gemacht und ein Budget erstellt, die offenbar nicht halten. Und meiner Meinung nach müsste Markus Matterbauer und müsste die SPÖ, aber auch die NEOS, jetzt zur ÖVP sagen, liebe Freunde, die Vereinbarung, die wir geschlossen haben mit euch zur Konsolidierung, das Regierungsprogramm wurde unter falschen Voraussetzungen gemacht.
Okay. Genau.
Nämlich unter Voraussetzung, dass wir wesentlich mehr Spielraum haben, um Impulse zu setzen, weil die Industrie in Österreich braucht dringend Impulse, die Wirtschaft muss unbedingt angekurbelt werden. Und zum anderen, wo soll man jetzt noch einsparen? Und das Schlimmste, was du in einer Rezession machen kannst, ist es noch mehr zu sparen. Also das ist ja eine Negativspirale, in die wir uns jetzt begeben, eine Abwärtsspirale. Ja. Wenn wir jetzt nicht investieren, wenn wir jetzt nicht versuchen, Budget zu konsolidieren, aber gleichzeitig die Wirtschaft anzukurbeln, dann wird es immer mehr runtergehen. Und das heißt, eigentlich müssten wir jetzt das Paket nochmal aufschnüren und eigentlich müssten wir jetzt uns überlegen, ob wir von den Banken nicht vielleicht statt 350 Millionen eher 3,5 Milliarden uns holen pro Jahr, weil diese Bankenabgabe ist eine der wenigen Auswirkungen, also wenn man jetzt die Banken stärker besteuern würde und von den 35 Milliarden Übergewinnen mehr abschöpfen würde, hätte das keine negative Auswirkung auf den österreichischen Standort.
Genau.
Genauso bei den Energiekonzernen, die sich ihr Körperlgeld geholt haben. Und deswegen bin ich der Meinung, wir sollten jetzt zurück an den Verhandlungstisch. Wir müssen eher davon ausgehen, dass noch ein paar Milliarden dazukommen. Ich habe von Anfang an gesagt, das wird nicht bei den 25 bleiben. Ich gehe ja am Schluss von 50 Milliarden aus. Weil, ganz ehrlich, da sind ganz viele Sachen noch nicht am Tisch. Da wurden ganz viele Taschenspielertricks in der Vergangenheit angewandt.
Hast du das deinem Finanzministerfreund schon gesagt, dass das 50 werden?
Selbstverständlich. Ich bin ja ständig im Austausch mit ihm. Nein, aber ich bin der Meinung, es gehört zurück an den Verhandlungstisch mit der ÖVP und es muss ganz klar jetzt gesprochen werden, wir müssen die Banken stärker besteuern, wir müssen die Konzerne stärker besteuern und ich weiß, da werden jetzt alle weinen, aber es können auch die Superreichen besteuert, nicht böse sein. Es geht so einfach nicht weiter.
Lieber Gerald, du sitzt jetzt ja in Deutschland im Schlafzimmer, bist Gott sei Dank noch hellwach und die deutsche Regierung, sprich Deutschland, geht ja einen ganz anderen Weg als Österreich. Die haben ja ein mega Schuldenpaket, ein mega Kreditvolumen aufgenommen von hunderten Milliarden Euro, um eben kein Sparpaket schnüren zu müssen, sondern um ihr Budgetdefizit noch ein bisschen anzuherzen und dann ordentlich Geld, Mammon, in das Wirtschaftswachstum und in den Ausbau der Industrie hineinzupulvern. Hältst du das für richtig oder hältst du den österreichischen Weg erfunden bei Kickl und Stocker für richtig?
Verkauft's mir gewandt, ich fahr in den Himmel. Das ist die Methode der Deutschen. Es sind nicht einige hundert Milliarden, es sind 1.300 Milliarden Euro. Das sogenannte Sondervermögen, das im Bundestag mit einer alten Mehrheit, nämlich sich schon bereits aufgelöst und abgewählten Bundestag vorige Woche noch beschlossen worden ist, was nichts anderes bedeutet, als Schulden in die nächsten Generationen zu verlagern und die Bundesrepublik Deutschland von ihrem Bruttoinlandsprodukt nicht einmal mehr die Zinsen bedienen kann. Für Schulden 100 Milliarden in Klimaprojekte, für weitere 300 Milliarden Euro, nicht in die deutschen Renten, nicht in die Pensionen, nicht in den Arbeitsmarkt, sondern in die Ukraine, mein lieber Freund. Dafür wird das Geld ausgegeben. So, und Österreich hätte den Auftrag gehabt, sparsam zu wirtschaften, den Wahnsinn, den die ÖVP mit den Grünen die letzten 5 Jahre angerichtet hat, zu sanieren. Ja, das ist der richtige Weg, zu sanieren. Sanieren bedeutet aber, dass du Kostenwahrheit hast. Die Kostenwahrheit, und da gebe ich Burm Mähner recht, hatte niemand, weder die Freiheitliche Partei, die wurde von der ÖVP belogen, noch die NEOS, noch die SPÖ. Aber nur jetzt herzugehen und als Burm Mähner zu fordern, es gehört neu zu verhandeln, ist richtig. Das soll er dem Herrn Babler mitteilen, der im Übrigen als Sauschädel des Raiffeisenverbandes im Wald, weil beim Sauschädelessen wollte er selber offenbar dabei sein, den Raiffeisenkonzern schont, 250 Milliarden, Millionen von denen wegnimmt, aber bei den Pensionen, die auf eine schneidet, bei den Autofahrern, die auf eine schneidet, der Herr Ludwig und der Herr Babler, die Pensionistenräuber, die neuen. So, und das Faktum ist, dass wir jetzt mittlerweile bemerken, dass alle die Maßnahmen, die diese Schrottampel getroffen hat, A, nicht reichen, B, falsch waren und wir C, beispielsweise das, was die Freiheitliche Partei wollte, ein ordentliches Bankenpaket machen wollte, wo wir uns nicht 3 Milliarden von den Banken zurückholen, sondern die noch aushaftenden 5 Milliarden. 10 Milliarden haben die Banken von der österreichischen Steuerzahler bekommen, 5 haben sie nur zurückgezahlt. I want my money back, hat einmal Margaret Thatcher gesagt. So, und das wäre der richtige Spruch in der Zeit gewesen und nicht den Pfusch, den die drei Forschungsprinzen dort auf der österreichischen Regierungsbank angetan haben. Und wenn Sie heute da daherkommen, Herr Dr. Palmier, ja, da geht nachfahren, dann ist es wieder Flickwerk. Auf den Tisch, Bankenabgabe, reinschneiden, 5 Milliarden zurück, aber sofort, dann hätten wir dieses ausufernde Defizit sofort im Griff. Aber Ihre roten Brüder, die wollen sich heute das dicke lösen, damit sie beim Sauschädel-Essen dabei sind. Nur die wissen noch nicht, sie sind der ausgehockte Sauschädel, die roten Typen. Ja?
Wo er recht hat, hat er recht, Herr Geraltos, und da stimmst du ja auch du zu. Die Banken kassieren ja derzeit wie die Wilden, die haben Milliardengewinne. Allein der BAWAG-Chef hat sich eine Erfolgsprämie von 10 Millionen Euro fürs letzte Jahr auszahlen lassen. Weil er so viel Gewinn macht, die BAWAG, ja, die wir ja auch mehrfach gestützt haben und stützen durften, hat 10 Millionen Euro Gewinnprämie aufs Gehalt noch drauf kassiert. Wie siehst denn du das? Ist der deutsche Weg, 1.300 Milliarden Euro Schulden aufzunehmen und zu investieren, sei es in die Rüstungsindustrie, wie es derzeit ja stattfindet, oder in die Ukraine, oder aber doch in den Ausbau der Infrastruktur. Ist das der richtige Weg oder ist das der falsche Weg?
Das wäre der Weg, den ich gehen würde, wenn wir in der deutschen Situation wären. Das Problem ist, wir haben in Österreich 80% und wir gehen in Richtung 90% Verschuldung, die Deutschen haben nur 60%. Das heißt, wir haben eine ganz andere Ausgangssituation. Die Deutschen haben unter Vernachlässigung der eigenen Infrastruktur, da geht es ums Bahnnetz, da geht es um die Autobahn, da geht es sogar um die Wasserrohre. Ja. Die haben über Jahrzehnte gespart, wo in Österreich zum Glück investiert wurde, weil unsere Infrastruktur ist weit nicht so marode wie die deutsche.
Ja.
Die haben natürlich jetzt eine ganz andere Situation. Ich finde es absolut richtig, in der jetzigen Situation die Ausgabenseite aufzumachen und zu investieren. Der zweite Unterschied zwischen Deutschland und Österreich.
Du bist ein Merz-Fan jetzt.
Nein, ich bin...
Ich bin ein Fan.
Es haben mehrere mitgemacht. Das ist ja nicht nur der Merz, das war auch die SPD und die Grünen. Aber ich bin der Meinung, und das ist der große Unterschied zwischen Deutschland und Österreich, die Deutschen haben noch eine Rüstungsindustrie. Bei uns ist ja der Großteil schon hin. Es gibt zwar noch ungefähr 20.000, 30.000 Arbeitsplätze in Österreich.
Gibt's noch.
Wir haben einen der großartigsten Waffenhersteller der Welt in Österreich sitzen, mit der Firma Glock. Nein. Mit der Firma Glock haben wir die noch in Österreich.
Na gut, da geht es um Pistolen.
Da geht es um Pistolen, aber Pistolen können auch zur Rüstung. Wir haben auch Steyr immer noch. Es werden Panzer in Österreich hergestellt und so weiter. Wie gesagt, das sind ungefähr 4 bis 5 Milliarden Euro Wertschöpfung pro Jahr in der österreichischen Rüstungsindustrie. Aber uns kommt das alles nicht zugute, wenn unser Steuergeld über den Atlantik geschickt wird zum Donald Trump, der uns dann im Gegenzug als kleines Dankeschön für seinen Wirtschaftswunder dann auch noch mit Zöllen besteuert. Also ich bin nicht dagegen, dass wir die Ukraine unterstützen. Ich bin nicht dagegen, dass wir in Rüstung investieren. Ich bin nicht dagegen, dass wir unsere Ausgaben erhöhen. Das Problem ist nur, wir sind in einer ganz anderen Situation als Deutschland und können daher gar nicht so viel ausgeben. Deswegen finde ich es gut, wenn wir in einem EU-Defizitverfahren sind, weil da die Regeln ganz andere sind. Wir können da erstens einmal ein Budget außerhalb dieses Maastricht-Grenzen setzen und zweitens, wir haben Ausgaben, die momentan budgetiert sind, wie zum Beispiel Sky Shield, die eine notwendige Rüstungsausgabe darstellen, werden wahrscheinlich nicht in die Schuldengrenze reingerechnet, sondern werden als Teil eines europäischen Rearm-Projektes dann
anrechnen. Zahlen müssen wir es trotzdem. Ja. So, das nutzt uns alles nichts, das sind Taschenspielertricks. Gerald, zur Schlussfrage dieser Runde. Müsste man nicht eigentlich Karl-Heinz Grasser die Gefängnisstrafe schenken und sagen, übernehmen Sie wieder den Finanzminister. Sie waren der Mr. Null-Def.
Für Humor sorgen heute Abend.
Müsste man ihm nicht wieder sozusagen den Job im Finanzministerium geben, damit wir wieder auf ein Nulldefizit kommen? Weil droht nicht die Gefahr, dass wir mit seinem links-linken Freund Matterbauer jetzt total gegen die Wand crashen und dass dieses Land aber sowas von abstürzt, mit einem Minuswachstum, mit einer Pleite nach der anderen? Wir fahren doch gegen die Wand, Gerald.
Natürlich fahren wir an die Wand. Wir haben jeden Tag Familienpleiten von Familienbetrieben, von Traditionsbetrieben. Da räumt es ja nicht einmal mehr die Großindustrie weg. Es räumt ja in Wahrheit schon die Klein- und Mittelbetriebsstruktur weg. Noch einmal, wir haben 6.500 Betriebspleiten 2024. Ich habe 2025 immer auf 6.700 Betriebspleiten. Noch gar nicht davon zu rechnen, die ganzen Privatinsolvenzen. Da werden Leute im Übrigen auch aus dem Zuwanderermilieu in Insolvenz geschickt, weil sie auch über ihren Verhältnissen gelebt haben. Und bei der Insolvenz bleiben dann wieder Betriebe über. Jede Insolvenz schleppt dann 3, 4 weitere Insolvenzen nach sich oder eine Insolvenzgefahr von Zulieferbetrieben, von ehemaligen Schuldnern, die durch die Finger schauen. So, das ist in Wahrheit die desaströse Situation. Nur man wird nicht her, indem man das eine Schuldenfiasko mit neuen Schulden tilgt. Man treibt den Teufel in dem Fall nicht mit dem Belzebub aus. Das funktioniert nicht und das funktioniert auch in der Wirtschaft nicht. In einem Fall hast du sogar recht, lieber Wolfgang. die Budget- und Finanzpolitik zwischen 2000 und 2006, Stichwort Nulldefizit, ausgeglichener Haushalt, Erfolgsmeldungen in allen deutschen Zeitungen, ist Österreich das bessere Deutschland, der Industriestandort, der gebrummt hat, da hast du recht, die Wirtschafts- und Finanzpolitik war in den Zeiten, auch unter Karl-Heinz Grasser, ums Zehnfache besser als die heutige Dilettantenregierung, die hier am Werk ist, die in Wahrheit glauben, mit noch mehr Schulden, irgendetwas bewegen zu können. Wenn wir jetzt hergehen und Schulden aufnehmen, in Anfang ist es ja eh verräterisch, dann kaufen wir im Übrigen NATO-Rüstungswerkzeuge ein, NATO-Rüstungsmittel ein, die kaufen wir in den USA ein, mein lieber Herr Dr. Bornmänner, dafür bestrafen wir Österreichs Pensionisten. Da werden Sie nicht viel Verständnis bei der Wienwahl haben für den Herrn Ludwig, das Wiener Schnitzelgesicht. Gell? Nur damit Sie mal wissen, da wird es dann ordentlich scheppern, wenn die Roten Wähler in Wien merken, was da eigentlich sich im Hintergrund abspielt. Das heißt, die Menschen haben ein Verständnis dafür, dass wir Geld in die Wirtschaft pumpen, die Rentabilität im Land bleibt, beispielsweise in die Bauwirtschaft, beispielsweise in den Handel, in die Dienstleistungen gehen, auch als öffentliche Hand, das war das alte Kreisky-Produkt und die Kreisky-Strategie, die war ja durchaus richtig, aber die haben bitte kein Interesse daran, dass Österreich 6 Milliarden ausgibt, damit man den Ukrainern hilft.
Gerald, was hältst du denn vom neuen Finanzminister Matterbauer, der ja angeblich ein ausgewiesener Experte und Spitzenökonom ist? Wird uns der retten oder fährt uns der gegen die Wand?
Nein, aber Vorsicht, Wolfgang, wir sind bereits an die Wand gefahren. Manche haben den Knall noch nicht gehört. Ich habe den Knall gehört. Manche hören den Knall noch immer nicht. Wir fahren in den wesentlichsten Daten unserer Republik an die Wand. In Wahrheit gesellschaftspolitisch fahren wir an die Wand. Sicherheitspolitisch sind wir die letzten 10 Jahre an die Wand gefahren. Wirtschaftspolitisch tun es wir seit 2 Jahren, weil wir in die Rezession geschlittert sind. Und finanzpolitisch tun es wir, weil wir, und das unterscheidet mich von Bornmänner, ich ein Defizitverfahren verhindern will. Derzeit ist die Budgethoheit, die souveräne Budgethoheit im österreichischen Nationalrat bei den Haushaltsdebatten. In Zukunft kann Österreich nur einen Haushaltsplan verabschieden und erst die Europäische Kommission muss den Haushaltsplan genehmigen. Und das Defizitverfahren sieht vor, dass wir von am Defizit von 3,84%, vielleicht steigt es auch noch auf 4,2%, binnen von wenigen Jahren auf unter 3 bis zu 2 kommen müssen. Das heißt, das Defizitverfahren, das Sie und die Herr Matterbauer uns jetzt verkaufen, die EU gibt uns ein Defizitverfahren, damit wir noch mehr Schulden machen können, das ist schlichtweg die Lüge. Wir sind Besachwalter in Zukunft Blödsinn. Von der Frau von der Leyen. Wir müssen bei der Frau von der Leyen fragen, was wir, dann wissen Sie nicht, was ein Defizitverfahren ist.
Ja, das unterscheidet uns bei den Nationalprozessen.
Das ist das Hauptproblem.
Wird uns der Herr Matterbauer retten können?
Nein, der hat uns in Wahrheit schon umgebracht. Samt dem Heisel-Reiniger, dem Herrn Babler und dem Herrn Stocker. Ist schon erledigt.
Wieso hat er uns umgebracht, bitte?
Weil wir in das Defizitverfahren jetzt hineinreiten, weil diese Regierung nicht die Bankenabgabe sich geholt hat, damit wir dieses Defizitverfahren verhindern. Die SPÖ ist eingeknickt. Was, die Neos
sind eingeknickt. Sebastian Bornmänner sitzt hier im Studio und sagt nonstop, so ein Schwachsinn, so ein Schwachkopf. Bitte sehr.
Schau, also erstens einmal, ich hätte nicht gehört, dass Viktor Orban oder Giorgia Meloni, die als die großen europäischen Freiheitskämpfer gebrandet werden von Gerald Gross und wo es immer heißt, wir sollen unser Vorbild nehmen an Viktor Orban und der Giorgia Meloni, diejenigen wären, die von der Frau von der Leyen gesteuert werden. Das wäre mir vollkommen neu. Und das sind diejenigen, die schon seit Jahr und Tag ein Defizitverfahren haben. Warum haben sie es? Weil sie Sozialleistungen für ihre eigenen Leute nicht zurückfahren wollen und daher höhere Schulden in Kauf nehmen. Genau meine Antwort. Also was für die Ungarn und die Italiener okay ist, muss für uns auch okay sein. Punkt 1.
Also plötzlich ist jetzt Viktor Orban und Giorgia Meloni.
Nein, ich möchte nur zurechtweisen, lieber Herr Groß. Ich möchte nur zurechtweisen.
Wir werden nicht sterben. Herr Groß, Herr Dr. Bornmänner, die Europäische Kommission hält gegenüber Ungarn 19 Milliarden Euro Fördermittel zurück. Aus dem Grund musste Ungarn ein Defizitverfahren einleiten, weil die Europäische Union sich gegenüber Ungarn unfair benimmt.
Ja, genau, ist das unfair, Defizit alles unfair.
In Ungarn geringer als in Österreich.
Okay. Du bist ein Schwachkopf, lässt er da aus.
Aber schau, wenn ich auf die Wirtschaftskompetenz des Gerald Gross und seiner Freunde höre, dann habe ich genau das, was wir gerade erlebt haben, nämlich einen für vier Jahre verurteilten Finanzminister, der in seiner Amtszeit übrigens das Budget nicht auf Null saniert hat. Das war ein Taschenspielertrick, den du vorher genannt hast. Der hatten mich im besten Fall minus 1,9%.
Pleite waren wir da
minus, nicht, ja, und warum? Weil er unser gesamtes Staatsvermögen versilbert hat. Der Herr Grasser hat nicht nur die Buwok-Bauten, sondern Dorotheum und alle Beteiligungen, die wir hatten, für seine Freunde sehr vorteilhaft verkauft. Oder seine Freunde, für diejenigen, die das halt billigst gekauft haben. Unser Staatsvermögen wurde versilbert und dann auf dem Rücken unseres Eigentums ein Budget trotzdem nicht sanieren können.
Wird dein Freund Waterbauer uns retten können?
Also erstmal ist er nicht mein Freund, aber er ist ein anerkannter Ökonom, von dem alle sagen, dass er im Gegensatz zu den meisten anderen zumindest ein bisschen Ahnung von dem er davon spricht. Wenn Markus Waterbauer, aber auch Bardelt und alle anderen Wirtschaftsexperten in diesem Land, und ich meine, Herbert Kickl ist ein verhinderter Philosophiestudent, von dem würde jetzt die Wirtschaftskompetenz auch nicht so hochhalten und auch nicht von Gerald Gross. Also ich höre lieber auf die Wirtschaftsexperten, und alle sagen, erstens einmal, ein Defizitverfahren ist gar nicht vermeidbar. Unter den Voraussetzungen, die uns die ÖVP geschickt hat, hätte auch ein Herbert Kickl ein Defizitverfahren nicht verhindern können. Im Gegenteil, unter Herbert Kickl, wenn er zum Beispiel die Haushaltsabgabe abgeschafft hätte, wäre das Budgetdefizit noch höher geworden, weil dann hätten wir die 700 Millionen aus dem Budget auch noch zahlen müssen. Also, auch die FPÖ hätte ein Defizitverfahren nicht verhindern können. Und zweitens, ein Defizitverfahren bedeutet eben nicht, dass wir dem europäischen Joch unterworfen werden, sondern dass wir im Gegenteil viel mehr Spielraum haben, unser Budget eigenständig zu gestalten, weil wir eben nicht diesen starren Regeln unterworfen sind, die wir es jetzt machen. Das haben sie offenbar nicht verstanden.
Wissen Sie, was ein Defizitverfahren ist? Die Europäische Union stellt fest, Österreichs Preise.
Und die Europäische Union sind am Ende dieser zweiten Runde. Letztes Wort, Born Mina, bitte. Groß hat angefangen, du machst Schluss, bitte. Finito.
Ja, also letztes Wort. Wie gesagt, wir werden nicht sterben und ich habe die Suggestivfragen schon verstanden. Ich glaube weder, dass Markus Waterbauer schuld ist an diesem Defizitverfahren, noch glaube ich, dass er verantwortlich ist dafür. Ich glaube, dass wir es ernst nehmen müssen, Situation, aber Wirtschaft ist Psychologie. Und wenn wir jetzt jeden Tag in den Fernsehstudios hören, wir werden alle sterben, alle werden arm, es gibt eine Insolvenzwelle sondergleichen, dann wird der Konsum der Haushalte noch schlimmer werden, dann wird die Sparquote noch mehr steigen und das ist mit Sicherheit der Weg in den Abgrund.
Gut, das war die zweite Runde, meine Damen und Herren. Kurze Werbepause, dann kommt unser Lieblingspolitiker endlich dran. An diesem Samstag, nur noch wenige Tage von heute entfernt, wird unser Christian Stocker, der Stehaufmann der Republik, der Machiavelli aus Wiener Neustadt, der Churchill vom Ballhausplatz, endlich zum offiziellen Vorsitzenden der ÖVP gewählt werden, vermutlich mit knapp 100% der Stimmen. Und darüber reden wir gleich.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, nach dem spannenden heutigen Dienstag haben wir auch einen sehr spannenden Samstag zu bieten auf OE24TV. Wir werden live vom glorreichsten Parteikonvent seit Donald Trump berichten, nämlich von der Intronisierung von unserem Vespa-Fahrer Christian Stocker zum ÖVP-Ferrari-Piloten dieser Republik. Christian Stocker wird ÖVP-Obmann, den Kanzler hat er sich ja schon geschnappt und jetzt soll er mit knapp 100% der Stimmen zum ersten Mal gewählt werden. Das ist sensationell, weil bei der Wiener Neustädter Gemeinderatswahl wurde er ja abgewählt, wie wir wissen. Jetzt wird er mit fast 100% zum ÖVP-Chef gewählt. Ich könnte mir vorstellen, Gerald Gross ist ganz begeistert, er lacht über das ganze Gesicht, wie wir sehen. Man könnte auch sagen, das Lachen ist ihm vergangen, denn er ist jetzt nicht unbedingt der größte Freund von Christian Stocker, richtig?
Nein, ich finde, das ist schon in Ordnung, was die ÖVP macht. Bei Christian Stocker handelt es sich zweifelsohne um den besten Wahlkampfhelfer von Herbert Kickl. Das dürfen wir nicht vergessen. Christian Stocker hat es ja als Generalsekretär der ÖVP zu verantworten gehabt, dass jede Wahl für die ÖVP seit 5 Jahren, wo er Generalsekretär war, verloren gegangen ist. Jede. Selbst die eigene in Wiener Neustadt. Überall linear 10%, 15%, 20%. Selbst jetzt bei der steirischen Gemeinderatswahl. 200 Gemeinderäte für die ÖVP. Futsch, weg. War nicht mehr da. Mandate. Die ÖVP halbiert. Jetzt arrangiert die ÖVP nur mehr bei 20%. Im Übrigen wegen 23% oder 24% wurde damals Reinhold Mitterlehner ausgetauscht. Das heißt, wenn selbst Reinhold Mitterlehner gegenüber Christian Stocker ein wahrer Held, eine wahre Leuchtfigur ist, dann frage ich mich, wie man dazu kommt, dass man unbedingt der Schlechteste wählt. Ich habe ja aus Asterix und Obelix gelesen, den Majestix, man hebt immer den Majestix, den Besten aufs Schild. Aber offenbar in dem Fall ist der Altersvorsitzende, es ist also der Älteste, der da jetzt aufs Schild gehoben wird. Ja, kann sie gern machen. Die ÖVP wird damit scheitern. Warum? Weil Christian Stocker, egal was er tut, egal was er macht, in Wahrheit derzeit alles falsch macht, das in Zukunft auch machen wird. Und weil jedem klar ist, bei der nächsten Nationalratswahl wird Christian Stocker nicht der Spitzenkandidat ins Rennen gehen. Und wer dann glaubt, dass Sebastian Kurz in 2-3 Jahren zurückkommt und dann die Nummer übernimmt, den Sauladen, ja, der wird sich auch täuschen. Das heißt, der Mann für alle Fälle, der Übergangskandidat, wird nun für weitere Jahre installiert. Dann wird halt die ÖVP, schau, wir haben in ein paar Wochen Wien. Dann hat die ÖVP halt nur mehr 8% oder 7% in Wien. Oder sie ist auch nicht mehr im Landtag. Ich sage, alles ist möglich. Heißt im Lotto, oder?
Gut, ja, spannend, spannend. Gerald Groß behauptet, die ÖVP schafft es nicht mehr in den Wiener Landtag bzw. Gemeinderat. Du bist jetzt nicht gerade ein großer Stocker-Fan von Beginn an gewesen, aber du siehst so wie ich, nehme ich an, derzeit ein bisschen Licht am Horizont. Der Mann bemüht sich, der Mann versucht, Ruhe in eine chaotische Situation zu bringen. Der ist fast besser als sein Ruf.
Definitiv. Er hat zumindest keine Allmachtfantasien wie Herbert Kickl. Er ist zumindest kein Extremist. Er hat zumindest keine fragwürdigen Kontakte, außer die in die ÖVP hinein, wenn ich die als fragwürdig bezeichnen möchte. Aber das ist mir immer noch lieber als irgendwelche Rechtsextremen. Aber was man jetzt schon sich überlegen muss, ist, und da möchte ich anknüpfen von dem, was wir vorher gesagt haben. Christian Stocker ist übrigens genauso wie Herbert Kickl oder Christian Hafenecker eine Person, die seit vielen, vielen Jahren in der Politik ist und daher mitverantwortlich ist für das, was die ÖVP in den letzten Jahren gemacht hat und vor allem auch für das, was die ÖVP nicht auf den Tisch gelegt hat im Rahmen der Verhandlungen. Er ist jetzt der Kanzler geworden, weil Karl Nehammer, und du hast es vorher gesagt, etwas versprochen hat, das er nicht halten konnte. Jetzt gerade werden wir alle Zeugen der Absurdität der Nehammerschen Wirtschaftsprognosen und ich finde, Christian Stocker ist an seinen Taten zu messen. Er ist von seinem Auftreten und von der Art und Weise, wie er Politik gestaltet in der Koalition, besser als sein Ruf. Und mir ist ein 64- oder 65-jähriger Wiener Neustädter, Stirnacken, Vespa-Fahrer, um einiges sympathischer als ein dahergelaufener Ponyreiter, der glaubt, er kann die Weltrevolution von Wien aus anführen. Also, deswegen bin ich der Meinung, wir müssen sie arbeiten lassen, aber wir werden Christian Stocker an der Performance der nächsten Monate messen müssen. Wenn er mit diesem explodierenden Budgetdefizit nicht so umgeht, wie ich mir das eigentlich erwarte, und ich meine nicht nur, dass man das Budget aufmacht und neu verhandelt, sondern ich meine auch, wo ist eigentlich ein Solidarbeitrag der österreichischen Bundesregierung? Die verdienen 25.000 oder 30.000 Euro pro Monat. Warum können die nicht zumindest die Hälfte ihres Gehalts hergeben? Das wäre ein Zeichen, wenn man der Bevölkerung schon sagt,
Sie
liebe Freunde...
Sie könnten auch mal ihre Ministerien ein bisschen verkleinern Sie und können, weniger genau, Berater und Assistenten.
Ganz einsetzen. Genau. Also ich finde, da muss die Politik aber auch ein klares Zeichen setzen und nicht nur beim Personal sparen, sondern auch bei sich selber sparen. Warum kann ein Christian Stocker, aber auch ein Markus Matterbauer, warum können die nicht alle hergehen und sagen, von den 20.000 Euro, die wir pro Monat verdienen, geben wir die Hälfte her, so lange, bis wir es geschafft haben, sicherzustellen, dass die Österreicherinnen und Österreicher nicht jeden Tag ärmer werden. Warum nicht?
Ja, du das bist kann man ja doch wirklich der letzte Kommunist in diesem Land. Aber wenn du schon auf LKK-Kurs bist, wie findest du denn diese neue Regierung mit deinem Busenfreund Andreas Babler und mit der mittlerweile auch von dir geliebten Beate Meindl-Reisinger, der NATO-Beate? Wie findest du die denn? Werden die ein bisschen Schwung ins Land bringen? Oder sind die unser Untergang?
Also ich finde, wir werden heute noch darüber sprechen, über die Causa ATV und so weiter. Ich finde das, was die Bundesregierung macht, momentan nicht schlecht. Ganz ehrlich. Ich finde, diese Regierung ist um einiges besser als ihr Ruf. Sie ist um einiges besser als das, was uns die FPÖ verkaufen möchte. Und sie ist vor allem um einiges besser als das, was wir bekommen hätten, wenn Herbert Kickl, Dagmar Bilakovic und andere Leute jetzt gerade in Amt und Würden wären, weil dann hätten wir wirklich ein Problem in unserem Land. Also es ist nicht alles schlecht. Aber ich bin der Meinung, Beate Meindl-Reisinger, genauso wie Evi Holzleitner, und wie sie alle heißen, diese Leute, die zum Teil ja noch nicht einmal bestellt sind in ihrer ursprünglichen oder in ihrer letztgültigen Variante, weil das erst am 1. April stattfindet, wir müssen sie in ihren Taten messen. Und ich glaube, diese Regierung wird in den nächsten 6 Monaten entschieden. Ich glaube, wir werden in den nächsten 6 Monaten entscheiden müssen, und damit meine ich wir Bürgerinnen und Bürger alle zusammen und nicht die Parteieliten, ob diese Regierung eine Zukunft verdient hat oder nicht. Meine Prognose ist düster. Ich habe von Anfang an gesagt, das Ganze darf maximal 2 Jahre dauern und dann möchte ich Neuwahlen haben, weil das Fundament, das demokratische, ist sehr hohl. Aber ich glaube, wenn es jetzt so weitergeht und wir in den nächsten 2 Monaten vielleicht noch einmal hören, es sind noch mal 5 Milliarden mehr, doch noch 10 Milliarden mehr, dann soll man bitte gleich Neuwahlen machen und die Leute sollen das wählen, was sie wollen. Und wenn das Herbert Kickl ist, dann wird es Herbert Kickl.
Man könnte aber gleich, Gerald, wir kommen gleich zu dir. Man könnte ja fairerweise sagen, die einzig funktionierende und gute Regierung in diesem Land ist derzeit die Regierung Kunosek in der Steiermark. Die ist wirklich aktiv, die führt ein Reformprojekt nach dem anderen durch, die macht eine Digitalisierungs-, eine Entbürokratisierungsoffensive. Das sehe ich bei der österreichischen Bundesregierung in Wien derzeit noch nicht.
Ja, also ich glaube, die Steirerinnen und Steirer haben jetzt gerade ein Votum auch zu dieser Landesregierung gegeben und das war jetzt nicht ein rauschender Erfolg.
Die haben sich verdreifacht.
Aber auf einem Niveau von den Zwerg, der jetzt ein Liputaner ist. Aber kein einziger Bürgermeister.
Viel weniger also verloren als erwartet.
Eben.
Aber als Landesvorteil der Regierung.
Aber wenn der Mario Kunasek und seine Getreuen solche Wunderwutzis wären und in der Steiermark auf einmal Milch und Honig fließen würde, ich lese von genauso vielen Insolvenzen wie vorher. Ich lese von genauso vielen Pleiten wie vorher. Ich sehe, dass genauso Ambulanzen zugesperrt werden wie vorher. Also nicht böse in der Steiermark, ist jetzt nicht alles eitel Wonne. Und das wird einer der Gründe sein, warum die FPÖ am Sonntag ein vergleichsweise schwaches Ergebnis hingelegt hat. Und nach wie vor auf Gemeindeebene keinen einzigen
Darüber reden wir gleich als nächstes, weil das ist ja doch eine sehr kecke Ansage. Jetzt ist der Gerald dran. Bitte streitet jetzt nicht über das steirische Wahlergebnis.
Das machen wir nachher.
Das ist der nächste Einstieg. Ich will jetzt wissen, was du von Stocker und dieser Bundesregierung.
Hör mal zu, schau. Das, was Paul Mehner gesagt hat, ist ja in Wahrheit die Krux, das ist ja das Grundübel. Der FPÖ-Hass treibt alle an, das Falsche zu tun. Er hat es ja auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, die Meindl-Reisinger ist nicht in Ordnung, der Babler ist nicht in Ordnung, der Stocker ist nicht in Ordnung, die Regierung ist eigentlich nur auf 2 Jahre angelegt. Wenn noch einmal ein Budget-Taschenspielertrick daherkommt, muss es Neuwahlen geben. Aber um im selben Atemzug zu sagen, ihm ist der Stocker viel lieber als der Kickl. Ja. Aber wenn es Neuwahlen gibt, kehrt der Stocker weg. Das heißt, es widerspricht sich alles, nur in einem ist er konstant. Das Land wird dem Abwehrkampf von Herbert Kickl geopfert. 500.000 Arbeitslose, wurscht. Das ist Schwarzmalerei, wenn man davon spricht. Hauptsache, der Kickl ist nicht dabei. 6.500 Betriebspleiten, das ist Schwarzmalerei. Das muss man in Kauf nehmen. Nein, die können eh abgehört. Aber Hauptsache, der Herbert Kickl ist nicht dabei. Eine Rezession im dritten Jahr. Hauptsache der Herbert Kickl ist nicht dabei. Ein drohendes Defizitverfahren. Hauptsache der Herbert Kickl ist nicht dabei. Paul Mehner hat es zum Ausdruck gebracht, was offenbar einige Verwirrte in unserem Land noch denken. Wir opfern das gesamte Land, wir opfern die gesamten Zukunftsaussichten, die gesamte Aufholjagd, den Wiederaufbau einer Nation, nur dem einzigen Versprechen, dem politischen Mantra, Herbert Kickl zu verhindern. Und dann nimmt Sebastian Paul Mehner in Kauf, dass die schleißigste Regierung der Zweiten Republik im Amt ist. Hauptsache, Herbert Kickl ist dahin. Und zur Gemeinderatswahl, Herr Dr. Paul Mehner, ein Satz. Die steirische Landesregierung hat in wenigen Monaten die Entbürokratisierungsoffensive nun in Gang gesetzt, die Bezahlkarte eingeführt, den Tempo 100er, ist ein Wahlversprechen, abgeschafft, ILG Luft. Das haben Sie im Übrigen auch gefordert. Nur, dass ich es Ihnen sage. In wenigen Monaten hat die steirische Landesregierung nämlich in 2 Monaten mehr gemacht, als die ganze Bundesregierung die nächsten 5 Jahre machen wird. Und dafür hat die Freiheitliche Partei am Sonntag ein Plus von 9,6% bekommen. 9,6%. Und ein Plus von 802 Gemeinderäten, währenddessen die ÖVP 200 Gemeinderäte verloren hat und die SPÖ auch. Und in allen Bezirkshauptstädten, in den roten Hochburgen, alles in den Keller gegangen ist. Was nur so ist. Und ich prophezei Ihnen, es wird mehrere freiheitliche Bürgermeister geben, weil die Ergebnisse sehr knapp sind. Und weil man beispielsweise in Bruck mit dieser Ambulanzschließung, das haben die Menschen nicht geglaubt, diese Lüge, die auch Sie im Studio verbreitet haben, und haben die Brucker Bürgermeisterin abgewählt. So wie den Deutschlandsberger Bürgermeister, den Leobner Bürgermeister. Alle weg, die absoluten weg. Überall minus 25% der Leibnizer Bürgermeister.
So, weil diese über Lüge das nicht bitte, Herr Gerald Kloss, auch wenn du im Schlafzimmer sitzt, ein bisschen Disziplin, bitte.
Der Babler hat uns das Geld weggenommen, die Pensionen. Ja, das genau. Ist das Thema.
So, ein bisschen Disziplin. Ich habe gesagt, über das steirische Wahlergebnis redet man gleich. Jetzt will ich wissen, ob du auch eine gewisse Fortschritt bei dieser Regierung siehst, ob du sagst, die sind eigentlich besser als ihr Ruf. Sie bemühen sich und...
Aber Wolfgang, diese Frage kann jetzt nicht der Ernst sein.
Na oh ja, deine Diskussionspartnerin Eva Schütz ist ja der Meinung, der Christian Stocker macht das relativ großartig.
Ja, aber mein Diskussionspartner ist partiell geschädigt, vor der Lappen kaputt. Der teilt sie mit irgendwem anderen eine Gehirnzelle und der ist verreckt. Also noch einmal, von der Äußerung meines Vorredners kannst du mir wirklich nicht im Vollbesitz deiner geistigen
Kräfte... Ich habe von der Frau Schütz geredet, von der Frau Schütz, die der Meinung ist...
Die Frau Schütz ist nicht der Meinung, dass die Regierung besser als ihr Ruf ist.
Jetzt ist der Meinung, der Herr Stocker ist besser als sein Ruf. Und dem sollte man eine Chance geben, meinen Sie?
Schau, da gebe ich dir recht. Wenn der Ruf des Herrn Stocker bisher jener war, den Idi Amin gehabt hat, und man kommt jetzt drauf, er ist leider nur Saddam Hussein, dann wird es auch nicht besser. Ich sag's dann nur bei der Gelegenheit. Also besser als das Schlimmste anzunehmen. Es hat einmal eine Zeit gegeben, da hat man sich an den Besten orientiert. Und man hat versucht, die Besten zu übertrumpfen. Heute orientieren wir uns an den Schlechtesten und hoffen, nicht so ganz so schlecht zu sein. Ist ja bei den Wahlergebnissen auch so.
Also
die verlieren 4%, 5% und jubeln. 10% weg, 25% weg. Wir haben Wähler vertrieben. Wir haben ja eine Umkehrung der Realität. Merkst du das nicht? Ja. Also bei Verlusten jubeln wir, bei Pleiten jubeln wir, bei Konkursen jubeln wir. Die größten Idioten sind in Ämter, über die freuen wir uns am meisten. Die Besten, die Erfolgreichen drängen wir weg. Das Erfolgreiche wird kriminalisiert und verleumdet. Das ist divers. Ja, das ist jetzt divers.
Bevor du uns den Untergang des Abendlandes prognostizierst, bitte vielmals, so wie einst die Presseherausgeber, darf ich noch einmal die Frage wiederholen. Siehst du an dieser Regierung mittlerweile auch etwas Positives, so wie Bormena? Oder bist du der Meinung, das ist einfach eine Katastrophentruppe und sie führt uns in den Abgrund?
Bormena hat ja nur ein einziges positives Kriterium in Angriff genommen. Er hat gesagt, die Regierung ist zum Kreinen, sie ist scheiße, aber sie verhindert Kickl. Ja, bitte orientiere dich doch an dem, was Bormena gesagt hat. Und ich sage seit Monaten, es ist für ein Regierungsprogramm, für eine Nation und deren Heilung zu wenig, nur gegen Herbert Kickl zu sein. Und wenn sie weitermachen, wird Herbert Kickl bei der nächsten Nationalratswahl 40% haben. Ich prophezeie es heute. Es wird duschen, dass die Welt wackeln. Und wenn es weitergeht, wird der Herr Ludwig in Wien nur mehr 35% Richtung 30 haben und die FPÖ auf 30 gehen.
So, also kurze Werbepause, dann diskutieren wir über genau das, wo du dich eh nicht mehr zurückhalten kannst in deinem Schlafzimmer, nämlich über die Frage, wie ist jetzt die Steirerwahl wirklich ausgegangen? Weil man hat ja das Gefühl, das waren zwei verschiedene Wahlen, wenn man euch zuhört, Punkt 1. Und Punkt 2, wie wird die Wienwahl ausgehen? Wir sind gleich wieder da.
Wien live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Wiener. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Wiener live.
Runde 4 im Dienstagsduell an diesem historischen Dienstag, an dem Karl-Heinz Grasser für 4 Jahre Häfen verurteilt wurde. Darüber haben wir schon diskutiert. Jetzt diskutieren wir über das, worüber wir schon am letzten Sonntag, sehr heftig live im TV diskutiert haben, nämlich über das steirische Gemeinderatswahlergebnis und die Frage, wie wird sich das auf die Wienwahl auswirken. Sebastian, du hast ja den großartigen Satz gesagt, das war gar kein FPÖ-Erfolg in der Steiermark, sondern gerade, dass du behauptet hast, das ist eine Niederlage, weil das war deiner Meinung nach das, was man in der Steiermark einen Lerchalschaß nennen würde. Wenn ich das einmal so nennen darf, erklär uns das bitte noch einmal, weil ich habe die Wahl eigentlich ein bisschen anders erlebt. Aber du bist offenbar hier besser informiert als wir alle.
Offensichtlich.
Also, wie interpretierst du dieses steirische Wahlergebnis?
Schau, es geht immer um die Frage, was ist die Erwartungshaltung? Ja? Wenn man erwartet, dass man in einer Parteikonstellation ist, wo der Herbert Kickl mit 35% im Bund angeblich allen davon galoppiert und wenn man Gerald Groß glaubt, 40% demnächst holen wird. Wenn wir hören, dass Mario Kunasek der erfolgreichste Landeshauptmann aller Zeiten ist und auch schon in lichte Höhen schwingt, dann muss man sich bei einem Ergebnis von, ich weiß nicht, 17%?
17,8%.
17%! 17% bitte! Okay. Das ist das, was die Grünen in Wien das letzte Mal hatten. Also 17% ist doch bitte eine Minderheitenfeststellung. Wenn wir gleichzeitig wissen, dass ungefähr 60% zur Wahl gegangen sind, heißt das, Nur jeder Neunte hat die FPÖ gewählt. Also im Land des heiligen Mario. In einer Republik, wo der Herbert Kickl schon bald die Absolute haben wird, schaffen es in den steirischen Gemeinden die Freiheitlichen auf maximal jeden Neunten zu begeistern.
Jeder Zehnte.
Oder jeder Zehnte, genau. Das ist ein Bauchflex sondergleichen, gemessen an der eigenen Erwartungshaltung. Ich sage, schau mal, Demokratie heißt, wenn man es schafft, von 4 oder 5% nach Ibiza auf 17%, dann ist es ein Erfolg. Ist anzuerkennen.
Aber dass sie die verdreifacht haben, das ist ja schon bekannt.
Aber auf was für ein Niveau? Also noch einmal, das ist doch lächerlich.
Ja, weil es ein Gemeinderat ist. Ja, wir sind ja noch fast nirgendwo angetreten. Wir haben keine Strukturen.
Ja, wir haben keine Strukturen, haben kein Geld. Gell,
keine die Bürgermeister, kein
also
Geld.
Also entschuldige, die können aus dem Vollen schöpfen. Nein, die volle Maschinerie der Bundespartei. Sie haben die volle Maschinerie der Landespartei. Sie haben den Landeshauptmann, sie haben Themenkonjunktur, sie können gegen eine, wie Gerald Gross sagt, total unbeliebte, gescheiterte Regierung kampanisieren und schaffen trotzdem nur 17%. Das ist doch bitte ein Armutszeugnis. Das ist das eine. Das zweite ist, bis heute, vielleicht können sie mit irgendwelchen Taschenspielertricks noch schaffen, aber bis heute wissen wir, dass keine einzige Gemeinde in der ganzen Steiermark, nicht einmal ihre Lerchl-Gemeinde, nicht einmal Rottenmann, wo sie 60% hatten bei der Nationalratswahl, selbst dort haben sie am Schluss nur 15 oder 16% bekommen bei der Gemeinderatswahl.
Landtagswahl hatten sie 60.
Bei der Landtagswahl waren 60%, bei der Gemeinderatswahl sind es nur 20. Warum? Weil die Leute sagen, dort, wo es darum geht, dass meine Nachbarschaft gestaltet wird, wo es um die Volksschulen, um die Kindergärten geht, dort, wo die Gemeinde noch eine Zuständigkeit hat, dort will ich die Blauen bei Gott nicht an der Macht haben. Ein klares, deutliches Votum. Punkt 1. Punkt 2, die von Gerald Gross totgesagte ÖVP ist der heimliche Wahlsieger meiner Meinung nach. Weil sie es geschafft haben, das Ergebnis von 2015 zu stabilisieren, also bei ungefähr 43% zum Liegen zu kommen, mit Abstand die meisten Bürgermeister zu stellen, auch rote Hochburgen zu drehen, also gerade das vorher angesprochene Bruck an der Mur wird sicher nicht blau, das wird eher schwarz. Das heißt, die ÖVP ist viel, viel besser als das, was vorhergesagt wurde, unter anderem von einem Gerald Gross, und ist daher für mich der eigentliche Wahlsieger.
Gut. Jetzt der fällt uns nur noch, dass du uns auch noch die SPÖ zum Wahlsieger erklärst.
Nein.
So wie du heute drauf bist. Du bist ja nicht ganz nüchtern.
Die SPÖ hat in manchen Gemeinden, wie zum Beispiel Karpfenberg, 60%. Sie hat in Leoben ein vergleichsweise gutes Ergebnis. Sie hat in manchen Gemeinden sich stabilisieren können, aber sie hat zum Beispiel in Bruck an der Mur einen anderen Desaster erlebt. Geschenkt, dass die SPÖ jetzt strukturell marode ist, ich glaube, das wissen wir alle, dass gerade die steirische SPÖ jetzt unter dem neuen Vorsitzenden Max Lercher noch nicht in der Spur ist, das wissen wir auch. Aber das wirklich interessante Ergebnis, weil dass die SPÖ im Vergleich zu 2000 zum letzten Mal 3-4% verloren hat, finde ich jetzt noch nicht das große Desaster.
Weil es wirklich geht ums Murtal und um die großen Gemeinden,
aber Murtal, das wirklich
wo sie
Desaster,
teilweise halbiert
das
wurde.
Wirklich Desaster haben die Grünen hingelegt. Ja. Weil die sind eine Partei, wo du den Vizekanzler aus der Steiermark hast, wo du die Klimaheldin, die angebliche aus der Steiermark hast, wo von 4% ein Viertel der Stimmen verloren haben auf inzwischen 3%. Und wenn wir, ja gleich, tun so eine Runde schlafen in ihrem Bett, in ihrer Luxusvilla. Ja? Also, wenn wir über bundespolitische Auswirkungen dieser Gemeinderatswahlen reden, und das sollte man machen, weil wen interessiert in Wirklichkeit, was in Hitzendorf gewählt wurde, dann muss man ehrlicherweise sagen, die massivste Auswirkung hat das einerseits auf die FPÖ, wo ich glaube, der Druck auf Herbert Kickl immer größer wird, weil die Leute sagen, na ganz sicher. Ja. Und auf der anderen Seite auf die Grünen, wo es heißt, lieber Werner Kogler, geh bitte endlich in Pension.
Sonst ist der Gerald Gross. Jetzt kriegst du deine Abreibung.
Ja, der arme Gerald Gross.
Schauen Sie, wir sind dazu da, um Wahlergebnisse zu bewerten. Das heißt, Zahlen lügen nicht, Zahlen liegen am Tisch. Und diese Wahlergebnisse, die am Sonntag zustande gekommen sind, auch die letzten Jahre für die Freiheitliche Partei, die sind nicht wegzuleugnen. Und aus persönlicher Motivation heraus, und Herr Dr. Bornmänner, es ist bei Ihnen rein persönliche Motivation, selbst einen Wahlsieg von 9,6% plus als Misserfolg darzustellen, weil es die Freiheitlichen sind, und die Grünen abzustrafen, weil sie heute von 40 Gemeinderäten 32 Gemeinderäte haben und vorher auch nur 40 Zwerge gehabt haben, und damit das Ende von Werner Kogl einzuleiten, weil sie hier persönlich offene Rechnung haben, das ist unredlich. Das möchte ich Ihnen nur sagen, es ist schlicht unredlich und es ist durchschaubar. Die Freiheitliche Partei hat 9,6% dazugewonnen, 802 Gemeinderäte. Die FPÖ war nie eine kommunalpolitische Partei, weil ihr die Strukturen gefehlt haben. Sie ist diesmal erstmalig in annähernd allen Gemeinden angetreten, erstmalig überhaupt in ihrer Geschichte, gegen mächtige Bürgermeister. Gemeinderatswahlen sind noch dazu Persönlichkeitswahlen. Ein Großteil der SP- und ÖVP-Bürgermeister ist nicht einmal als Parteiliste angetreten. Die haben ihre Parteilogos SP und ÖVP aus der gesamten Wahlwerbung verbannt, weil sie nicht mit ihren Landes- und Bundesparteien in Verbindung gebracht werden wollten, wie auch in Vorarlberg bereits. Zwei Drittel der Vorarlberger Gemeinden waren Namenslisten, wo dahinter Rote und Schwarze gestanden sind, die sich für ihre Bundes- und Landesparteien genieren. Die FPÖ hat gewonnen, und zwar ein massives Ergebnis. Sie sitzt in der Landesregierung mit einem Landeshauptmann, hat keinen Prozentpunkt Abritt durch die Regierungstätigkeit, sondern gewinnt 9,6% noch dazu. Die ÖVP verliert 200 Gemeinderäte und die von Ihnen so kritisierte SPÖ des Herrn Max Lercher nur im Vergleich 180 zum Mitzählen. Frau Manuela Kohn, die neue Landeshauptfrau, Stellvertreterin, verliert in ihrer Heimatstadt Murau minus 20%. Lerchers Heimatstadt, sein Vater, Sozialdemokratie, demoliert die Landespolitiker in ihren Heimatgemeinden, zerreißt. Hingegen die Landespolitiker der FPÖ, wie zum Beispiel Stefan Herrmann, Feldkirchen, durch die Decke. Marco Triller, Nickersdorf, durch die Decke, Kalwang, St. Michael, Nicole Sunic, möglicherweise Bürgermeisterin, weil sie ex aequo mit der SPÖ liegt, durch die Decke, Gößendorf, Graz, Umgebung, von überall, in allen Bezirken, tolle Ergebnisse. Die FPÖ hat mehr als 250, 300 Vizebürgermeister geschafft und Gemeindevorstandsmitglieder. Das hat sie in dem ganzen Leben noch nicht gehabt. Wenn man in der FPÖ in der Steiermark vor 20 Jahren 4 Vizebürgermeister gehabt, dann waren wir zufrieden. Jetzt sind es 250, ja, 300.
Passt schon, also, passt schon.
Das ist Erfolg aller Zeiten.
Krieg dich ein, krieg dich ein, aber wir hören von dir.
Er redet ja von einem Bundesland, wo er Einreiseverbot hat. Niemand will.
Gut. So, wir kommen von der Steiermark nach Wien, denn nach der Wahl ist vor der Wahl, wie wir wissen, und nach der Steiermark-Wahl ist vor der Wien-Wahl. Wir haben jetzt noch genau 4 Wochen, Nummer 1. Von den 4 Wochen fällt eine aus, weil das ist Ostern. Also genau noch 3 Wochen Wahlkampf. In Wahrheit sind wir schon im Finale, könnte man sagen. Wie wird denn Wien ausgehen, Sebastian? Der Gerald Gross wird uns gleich erklären, dass Michael Ludwig, den er da immer als irgendein Gesicht oder was bezeichnet, kann dem
schaut
nicht
viel
ganz
im
folgen.
Spiegel, glaube ich.
Ja, ich kann dem nicht ganz folgen.
Ja,
ne? Ja, dass der eine fürchterliche Niederlage erleiden wird, Dominik Knepp einen großen Wahltriumph sorgen wird und dass die ÖVP aus dem Gemeinderat rausfliegt. Wie siehst denn du das?
Ich glaube, wir sollten den Fieberträumen des Gerald Gross nicht so viel Glauben schenken, weil er ja uns ja auch bei der Steiermark-Wahl vorausgesagt hat, dass die FPÖ triumphiert und die ÖVP abgestraft wird, was nachweislich nicht passiert ist. Bei den Wien-Wahlen wird es genau so passieren. Bei den Wien-Wahlen wird es so sein. Der Michael Ludwig wird, wenn er nicht über 40% kommt, dann nah an die 40% kommen. Das heißt, sein Ergebnis vom letzten Mal stabilisieren können und das deswegen, weil die Wiener Stadtregierung eine gute Politik für Wien macht. Punkt 1.
Woraus liest du das, wenn in den Umfragen liegt er derzeit bei 36%?
Ja, da kenne ich andere Umfragen als du. Ich kenne Schwankungsbreiten, da liegt er bei bis zu 40%. Und ich glaube, dass am Ende des Tages, und ich bin halt Wiener viele Jahrzehnte gewesen und weiß daher, dass die SPÖ am Schluss immer stärker abschneidet als in den Umfragen. Das heißt, ich glaube, die werden die 40% schaffen.
Weil Grüner dann noch zu Ludwig wechseln. Ne?
Na, erstens einmal, weil die Spitzenkandidatin der Grünen, ich weiß nicht, von Bäumen nennen und keine Ahnung, was alles schwafelt. Also die Judith Büringer, die kannst du wirklich einmargerieren, die ist wirklich schrecklich und da gibt es gute Grüne auch in Wien, aber dieser Flügel, den kann man getrost abschneiden. Ich glaube, dass Grünwähler diesmal eindeutig die SPÖ wählen werden, weil sie wissen, was auf dem Spiel steht. Wir sehen extrem viel steht auf dem Spiel. Es geht um die Frage, mit wem die SPÖ in Zukunft koalieren kann oder nicht. Wenn die SPÖ bei 40% landet, kannst du dich aussuchen, mit den Grünen, mit den Neos oder mit den Schwarzen. Mein Wunsch, ehrlicherweise, ist, also mal mit den Schwarzen zu machen und nicht mit den Grünen und auch nicht mit den Neos.
Ganz ausgehen,
das wird sich ausgehen.
Das wird sich schon fast auf 50%.
Wetten wir, dass es sich ausgeht. Es wird sich rot-schwarz wird sich ausgehen.
Rot-schwarz
wird sich ausgehen.
Keine Neos mehr und die Grünen
Nein, schon schau, keine. Entschuldige, die Neos waren jetzt in Amt und würden, ich mag den Christoph Wiederkehr persönlich sehr, ich glaube, dass er gute Arbeit als Bildungsminister machen wird, aber in Wien haben sie meiner Meinung nach versagt. Die Grünen, da braucht man nicht drüber reden, die sind in der jetzigen Fasson unter Judith Bürger Thüringer und Michael Kraus kannst sie schmeißen. Die müssen sich neu aufstellen, genauso wie im Bund. Und ich glaube, dass die ÖVP stärker abschneiden wird, als man sie zurechnet. Gerhard Groß redet von unter 10%. Ich glaube, dass die eher zwischen 10 und 15% machen werden, eher wahrscheinlich bei den 15%. Das heißt, wir werden klar, in Wien hast du bei 46% schon eine Mandatsmehrheit im Gemeinderat. Das heißt, du brauchst als Koalition nur 46, 47%. Das wird das die SPÖ mit der ÖVP haben. Aber das Spannendste wird, dass die Wienerinnen und Wiener, davon bin ich zutiefst überzeugt, weil ich die Wienerinnen und Wiener kenne, die werden dem Dominik Nepp und dem rassistischen Kurs der Freiheitlichen Partei, den wir seit Jahrzehnten erleben, mit so dumpfen Sprüchen wie Wiener Blut, mit Islam statt der Ham und so weiter, die werden dem eine Abfuhr erteilen.
Dominik Nepp, ernst? Du bist ganz nüchtern?
Sicher. Ganz sicher. Na, wir werden sehen. Wir werden
was ist eine Abfuhr? Wir werden vier was ist eine Abfuhr bei dir? 25%
Nein, oder was ist also wenn, wenn er einen Zweier vorne hat, dann kann er jubeln.
Na eben, das ist ja dann keine Abfuhr.
Nein, aber entschuldige, der Heinz-Christian Strache hat 32% gemacht. Man kann doch nicht in einer Situation, wo Herbert Kickl angeblich bei 40% liegt, in einer Situation, wo angeblich die Bundesregierung die Pensionisten beraubt und uns alle ärmer macht, wo die Wirtschaft kracht und wir eine Massenarbeitslosigkeit sehen, ein Dominik Nepp als Freiheit Fürkämpfer nur 20% machen. Das ist doch eine Bankrotterklärung. Da würde ich mich doch als FPÖ hinstellen und sagen, was ist denn falsch mit dem Typen? Warum mag den Dominik Nepp niemand? Gerhard, aber vielleicht liegt es ja auch am Gerhard Gross und seiner Wahlhilfe, weil ich glaube, wenn man seit Jahr und Tag also, in Wien auf
jetzt
Wahlkampf
wird's bald geht, lustig.
Nein, Entschuldigung, ja? Aber wir werden das eh dem
also,
diskutieren.
Gerhard,
aber
du
ich glaube nicht, dass es so viel
Gerhard, du rettest zwar Deutschland, ruinierst aber Wien und die Wiener FPÖ in seinen Augen. Was sagst du denn dazu? Wie wird denn die Wien-Wahl ausgehen?
Ja, also beim Anblick und bei den Worten von Dr. Bornmeiner, Herr Doktor, Sie müssen aufpassen, dass nicht heute ein großer weißer Wagen kommt mit zwei großen weißen Herren und einer Jacke und Sie einmal zweimal therapiert, weil ich glaube, das wäre jetzt wirklich einmal notwendig an der Zeit, auch zu Ihrem eigenen persönlichen Schutz. Das ist wichtig. Sie müssen wieder gesund werden, Sie müssen wieder in die Spur kommen. Sie sind vollkommen jenseitig unterwegs. Ja. Entweder überbordender Alkoholismus oder Marihuana immer oder nehmen Sie irgendwelche Tabletten oder sonst Naturtepp. Aber jedenfalls, mir kommt heute vor, Sie sind wieder mal bei einem Hauseck angescheppert, wie Sie ins OI24-Studio kommen wollten. So, und jetzt zur Wien-Geschichte. Schauen Sie, gehen wir es ganz real durch, was in Wien passiert. Wien hat Schulden von 11 Milliarden Euro. Eine hochverschuldete Stadt. 1 Milliarde Euro bei der Energie Wien mit dreckigen Spekulationsgeschäften verzockt. Dafür hat Wien die Energie-, Gas-, Wasserpreise erhöht. 4-mal wurden in Wien die Mieten in den letzten 4 Jahren erhöht. Vom Mietpreisstopp in Wien gar keine Rede. Nur damit wir es mal wissen. Die allgemeinen Gebühren wurden in Wien erhöht. Wien trifft die Rezession massiv die letzten 2 Jahre. Wien hat ein massives Problem bei den sogenannten Betriebspleiten. In Wien haben wir durch Multikulturalismus ungezügelten die letzten 10 Jahre die Probleme am Räumerplatz, in Favoriten, die Messerstechereien, die sogenannten Einzelfälle, Täter hauptsächlich mit Migrationshintergrund. Und obwohl Michael Ludwig die Gebühren erhöht, obwohl Michael Ludwig die Gas- und Wasserpreise erhöht hat und die Mieten erhöht hat, gibt er 4.700 Euro an eine Asylbewerberfamilie. Zahlt er die Mindestsicherung 12-mal im Jahr netto 4.700 Euro an eine Asylbewerberfamilie aus. Das finden Menschen nicht mehr gerecht. Und Michael Ludwig gilt als Architekt dieser Koalition, dieser Schrottampel. Er hat geglaubt, er kann gegen die FPÖ und Kickl Wahlwerbung machen. Und jetzt kommt er drauf, dass die Menschen gegen ihn Wahlwerbung machen. Und zwar all jene, die unter seiner Politik leiden. Er hat sich verzockt. Und das Verzocken wird dazu führen, dass Michael Ludwig unter 35% Rate hat. Das garantiere ich Ihnen, unter 35%. Und die ÖVP, die auf Bundesebene mit der SPÖ und mit den NEOS unser gesamtes Land und damit auch Wien an die Ampel fährt, in Wien stellvertretend diese Parteien die gerechte Strafe halten, die SPÖ unter 10% gibt und die NEOS du auch mit der Lupe suchen kannst. Die Freiheitliche Partei wird massiv Erfolg haben, zweifelsohne. Sie werden dann, die FPÖ wird 14-15% dazugewinnen und sie werden dann sagen, ah, das ist ja kein Erfolg. Der Michael Ludwig, der hat 11% verloren, das ist der Erfolg. Aber nicht doch nicht der Nepp. Das ist ja Ihr Problem. Ein Plus ist für Sie mittlerweile ein Misserfolg und ein Minus ist für Sie ein Erfolg. Das ist sozialistische Denkweise. Immer wenn Betriebe pleite gegangen sind, haben die Sozialisten gesagt, super, das ist ein Erfolg. Weil sie nie mit dem eigenen Geld umgehen konnten, haben sie immer nur fremdes Geld verzockt. Sie sind eben tatsächlich ein wahrer Sozialist. Das ist das Problem. Aber das ist Hütchenspielerei. Das ist Betrug. Das ist Untreue an den Zukunftschancen der Bürger.
Gut, das war Gerald Groß, heftig wie immer, aus Berlin. Was der Sebastian Born-Mehnert dazu im Studio gesagt hat, will ich jetzt nicht unbedingt wiederholen. Das war nicht ganz druckreif. So, eigentlich wäre jetzt Schluss, aber aus der besonderen Situation heraus müssen wir noch ein Da Capo ziehen, damit diese Sendung ein bisschen heiter endet. Denn unser Medienminister ist ja endlich aktiv geworden, so wie sich das Sebastian Born-Mehnert immer erhofft hat. Eine wirkliche Bombe in der Person von Andreas Pabler.
Rakete.
Er hat zugeschlagen, er hat ATV eine aufs Dach gegeben. Da gehört viel Mut dazu und viel Insider-Können. Und darüber diskutieren wir gleich. Wir sprechen gleich A über ATV und seine eigenartig skurrilen, grauslichen Serien und über den Medienminister, der sich nicht einkriegen kann darüber. Wir sind gleich wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, und jetzt sind wir schon beim Da Capo angelangt. Es geht auf Mitternacht zu, das heißt, wir müssen schon langsam das Licht abdrehen hier im Studio. Und wie könnte man das besser tun als mit Andreas Pabler? Unser Medienminister hat sich endlich zu Wort gemeldet. Wir warten ja darauf. Mittlerweile hat er auch ein kleines ORF-Reformchen vorgelegt. Da muss man lang suchen, bis man überhaupt irgendwas findet da drinnen, was irgendwas mit Reform zu tun hat. Aber er ist endlich ganz, ganz mutig gewesen. Er hat es ATV gezeigt, dem Trash- und Pornosender dieser Nation. Die haben nämlich eine Sendung, die heißt Geschäft mit der Liebe. Und da sind Dinge vorgefallen, da dreht es an den Magen um. Ich bin ja ein bekannter Zepper, logischerweise auch aus beruflichen Gründen. Ich war immer wieder kurz da drinnen im Geschäft mit der Liebe, als es dann noch um osteuropäische Frauen ging. Und schon da ist mir eher schlecht geworden. Mhm. Wie mir überhaupt bei ATV schlecht wird, muss ich sagen, weil das ist ja ein Sender, der befindet sich ja eigentlich auf einem Niveau unter der Kloschüssel. Aber bitte, Fümers, angeblich ist das die Zukunft des Trash-Fernsehens, soll uns recht sein. Auf jeden Fall ist der Medienminister Andreas Pabler eingeritten und gesagt, das ist indiskutabel, das kommt nicht in Frage. Er wird sich die Herren vorknöpfen und wird ihnen sozusagen einmal zeigen, wo der Bartl den Most holt. Möglicherweise will er ihnen die Förderungen abdrehen oder was immer. Die haben daraufhin derartig in die Hose gemacht, dass sie die Sendung gleich eingestellt haben. Man weiß ja nie, was mit so einem wild gewordenen Medienminister alles passieren kann. Und das ist der erste ganz große Erfolg von Andreas Pabler. Jetzt würde mich interessieren, Gerald Groß, bist du jetzt zum Andreas Pabler-Fan geworden, weil er diese Sendung mehr oder weniger abgedreht hat? Oder sagst du, das ist eines Medienministers nicht würdig, sich hier in sozusagen private Medien einzumischen, auch wenn sie noch so geschmacklos, gewaltverherrlichend und frauenverachtend sind?
Ja, ich stelle mir vor, was Sebastian Born-Mehnert sagen würde, wenn Herbert Kickl als Kanzler bei Wolfgang Fellner anruft und ihn bittet, Born-Mehnert wegen seiner laufenden Beleidigungen gegenüber der Freiheitlichen Partei nicht mehr auf Sendung gehen zu lassen und damit droht, Medienförderungen einzustellen etc. Was würde dann Sebastian Born-Mehnert sagen? Oder was passiert, wenn in zwei Wochen der Herr Pabler beim Niki oder beim Wolfgang Fellner anruft und sagt, der Gerald Groß passt ihm nicht mehr, das gesamte Format passt ihm nicht mehr, es ist zu politisch unkorrekt, es ist zu unelegant, wir müssen mehr Maischberger in Deutschland werden, mehr Mainstream, mehr gleichgeschaltete Medien, mehr Regierungssprecher, ansonsten werden die Medienförderungen abgedreht. Ich halte das, was Pabler und im Übrigen auch die Frauensprecherin des Parlaments machen, einen eklatanten Angriff auf die freie Medienszene in Österreich, das ist ein echter Angriff. Noch einmal, die Sendung ATV ist für mich ein Sozialporno, ein indiskutabler. Ich brauche darüber gar nicht diskutieren. Auch ich hasse es, wenn Menschen so zur Schau gestellt werden. Aber freie private Medien entscheiden selbst über Erfolg und Misserfolg, solange es das Strafrecht nicht in irgendeiner Form überschreitet. Das Strafrecht ist bei ATV nicht überschritten worden, in keinster Weise. Es stellt die Realität in manchen Szenarien in Österreich auf der Welt dar. Es ist in Wahrheit eine satirische Dokumentation. Und ich habe gestern schon bei Iwaschütz gesagt, auch Daniel Despira hat mir genauso wenig gefallen. Aber Daniel Despira war offenbar bei der richtigen Partei. Da darf man das an. Aber wenn man dann bei ATV ist, dann ist man bei der falschen Partei offenbar. Auch der Herr Kohlroß, der die Nacht des Lehnsfürsten der Jungfräulichkeit den Frauen in seiner Gemeinde rauben wollte, ist ein guter Sozialdemokrat mit der Betonung Gewaltanwendung auf Frauen. Das hat auch der Bormena und seine ganze Sippschaft so gesehen. Aber wenn es ein anderer so sagt, dann ist das plötzlich ein Blödsinn. Also es wird dann wieder die Doppelmoral sichtbar in Österreich. Und es ist eben eine verlogene Heuchelei. Mhm. Und der Hauptproponent ist halt diesmal der Herr Babler. Mhm.
Bitte. Wie siehst denn du das, Sebastian? War das eine mutige, gute Tat?
Was hast du da? Bei verlogener Heuchelei kommt mir immer die FPÖ in den Sinn, weil ich lese. Wiens FPÖ-Chef Dominik Knepp nennt die Tageszeitung Standard ein Scheißblatt und will dem Medium die Presseförderung streichen. Das sind die blauen Zensurmeister.
Wie kommen Sie drauf?
Das ist aber wirklich ein alter Hut. Außerdem ist der Mann ja kein Minister.
Nein, aber weißt du, was ich sehr spannend finde, ist, wir erleben eine freiheitliche Partei. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon geklagt wurde wegen Aussagen, die ich in dem Studio gemacht wurde von irgendwelchen Freiheitlichen. Also wir erleben eine freiheitliche Partei, die sofort alles in Grund und Boden klagt, was ihr nicht taugt. Okay? Die Zensurweltmeister. Ja, apropos freie Meinungsäußerung. Ja? Der Gerald Groß darf immer noch, obwohl er vielfach sich der Verhetzung meiner Meinung nach schuldig gemacht hat, herumrennen und von Studio zu Studio tingeln und gewinnt doch manchmal ein paar Prozesse. Finde ich schön und manche verlieren. Aber
du jetzt der Frage nicht aus.
Nein, ich vielleicht überhaupt nicht der Frage.
War ja, ich möchte dir heute das, was Babler gut gemacht hast, was Babler gemacht hat, nämlich ATV sozusagen vorzuladen.
Ja, und ich frage mich nur, warum er das so lange braucht und zweitens, warum braucht es einen Florian Klenk dafür, wenn schon vor über 10 Jahren namhafte Journalistinnen und Journalisten also, und viele andere Leute darauf hingewiesen haben, dass das eine Frechheit ist,
was Babler gemacht hat, richtig?
Natürlich ist es richtig, es ist die Aufgabe. Entschuldige, wozu haben wir eigentlich eine Bundesregierung, wenn nicht der Gesetz, wenn nicht der, die Instanz, die entscheidet, welche Medien von uns Förderung bekommen? Es geht nicht darum, dass Andreas Babler gesagt hat, der Sender gehört zugesperrt. Andreas Babler sagt zu Recht, wir sollten uns die Frage stellen, ob ein Sender wie ATV tatsächlich 1,9 Millionen Euro von unserem Steuergeld bekommen kann, damit er so einen Scheiß produzieren kann. Und wenn Gerald Gross das gut findet, dass unser Steuergeld, die 1,9 Millionen Euro an so einen Scheiß fließen, soll er aus seiner Privattasche zahlen. Ich will das nicht.
Und deswegen bin ich der Meinung,
es ist wichtig. Es gibt einen Riesenunterschied zwischen dem Standard und dem ATV. Es gibt einen Riesenunterschied.
Die Frage der Sichtweise. Es gibt vielleicht ATV-Leser, die Zuseher, die ATV besser finden.
Ja, das kann eh sein. Ja. Aber ich schau, wir sind hier in einer... Herr Groß, wenn Sie mir ausreden lassen. Ich weiß, Sie rotieren schon in Ihrem Hotelzimmer. Aber Herr Groß, Sie können mir kurz...
Ich habe Gott sei Dank 1 Million. Aber es wird Sie früher oder später treffen. Genau das ist die Büchse der Pandora. Das ist das Präjudiz, dass ich in Zukunft die Regierung aussuche, was genau. Gesendet
also,
wird. Und wenn Sie das Recht dem Herrn Babler einräumen, dann müssen Sie auch das Recht dem Herrn Kickl einräumen, dass er Sie vom Bildschirm nimmt. Wenn Sie wirklich der Meinung sind, dass es in Zukunft nur mehr eine Geschmackssache ist, ob wir Förderungen auszahlen oder nicht, und nein, keine Gesetzeslage mehr ist. Wenn Sie der Meinung sind, dass es nur eine Geschmackssache ist, eine reine Geschmackssache, ob Sender senden dürfen oder eine gekeult bekommen von einem Regierungsmitglied, dann müssen Sie damit rechnen, dass Sie der Nächste sind. Ja. Ich sage es Ihnen nur früh genug. Heute ist im Deutschen Bundestag Folgendes passiert. Die AfD hat den zweiten Wahlplatz. Nein, das möchte ich sagen. Ich
wurde kein
Bundestagsvizepräsident zugestanden. Ich habe heute auch in Berlin allen anderen Parteien gesagt, Freunde, dieses Präjudiz wird dann euch einmal treffen in 15 Jahren. Aber dann dürft ihr nicht aufbauen.
Das hat aber jetzt nichts mit dem Andreas
Babler überhaupt nichts damit zu tun.
Also du findest das, was der Andreas Babler gemacht hat, mutig.
Ich finde es richtig.
Ich finde es seiner Funktion. Und jetzt hast du ihn noch lieber, als du ihn vorher schon gehabt hast.
Ich finde, es ist seiner Funktion angemessen, dass er auf Hinweis, ich verstehe nicht, warum er den Hinweis von vielen Frauen, die Journalistinnen sind, seit vielen Jahren sich darüber beklagen, nicht gelesen hat und die von seinem Freund Florian Klenk schon, ist okay, aber wenigstens hat er es gelesen. Und er reagiert jetzt, und das kann man ihm wirklich nicht vorwerfen, dass er sagt, er will das prüfen, er will ein kritisches Gespräch mit den Sendungsverantwortlichen führen und dann entscheiden. Andreas Babel hat weder angekündigt, die Presseförderung zu streichen, noch hat er angekündigt, den Fernsehsender abzudrehen. Das hat er alles nicht gemacht. Ich persönlich, und wir sind hier in einem Meinungsformat, ich persönlich bin der Meinung, dass ein Format wie ATV, es geht ja nicht um ATV grundsätzlich, weil ATV hat auch Nachrichten, die gut gemacht werden, aber dieses Format, diese Trash-Sozial-Porno-menschenverachtenden dokumentationsartigen Serien, die gehören meiner Meinung nach mit keinem einzigen Cent zu unserem
Aber lieber Sebastian, wenn du das jetzt sozusagen zur Arbeitsmaxime für deinen Busenfreund Andreas Babler erhebst, dann wird er in Zukunft relativ viel zu tun haben, weil solche Sendungen wie das Geschäft in der Liebe kann ich da gleich 20 oder 30 nennen. Noch 3, 4 weitere bei ATV, von Tinderreisen bis was ich, ja. Gemeindebau, ja. Jede Menge auf RTL Nitro.
Aber
nur um ein paar Beispiele zu nennen.
Ich bin der Meinung, wir brauchen in Bezug auf die Presseförderung eine grundsätzliche Reform, und ich bin der Meinung, dass wir haben darüber gesprochen, zum Beispiel kann nur der ORF einen öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllen. Ich bin nicht der Meinung. Ich bin der Meinung, dass Ö24 im Bereich einen öffentlich-rechtlichen Auftrag um einiges besser erfüllt, als das zum Beispiel manche ORF-Formate machen. Also ich bin der Meinung, wir müssen grundsätzlich über eine Reform der Presseförderung sprechen und über eine Reform der Steuergeldvergabe in die Medien. Ich bin der Meinung, wir sollten keinen einzigen Cent an Steuergeld mehr in solche Formate reinstecken, und zwar wurscht, ob die auf ATV oder welchem anderen Kanal laufen. Wir sollten stattdessen dafür sorgen, dass Medien dabei unterstützt werden, kritische Berichterstattung zu machen und auch kritische Vor- und Auseinandersetzungen zu ermöglichen, wie das hier. Das ist ein Meinungsaustausch. Aber dass 1,9 Millionen Euro in einen Sender fließen, der so einen Dreck produziert, das muss man doch kritisch hinterfragen dürfen. Und deswegen anzukündigen, wenn wir da kritisch hinterfragen, dann wird alles zensuriert, das ist typische FPÖ-Panikmache, und nein, das sehe ich so nicht.
Also du bist begeistert von Andreas Babler.
Ich finde, das hat er gut gemacht.
Wunderbar. Ehrlich,
hat er gut gemacht.
So, das war's für heute. Das war spannend. Ein großer Applaus für den Medienminister, für den wild gewordenen Medienminister von Sebastian Bornmehner. Eine kräftige Watsche für den außer Rand und Band geratenen Medienminister von Gerald Groß. Lieber Gerald, noch ein paar schöne Tage in Berlin. Rette Deutschland, wenn es irgendwie geht, und dann bitte komm zurück und rette auch Österreich. Sebastian, danke fürs Kommen. War ein langes, sehr heftiges, sehr spannendes und, wie ich glaube, auch für Sie sehr unterhaltsam und lehrreiches Gerald Groß gegen Sebastian Bornmehner Duell an diesem historischen krasser Dienstag. Das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder auf OE24TV und wir sehen uns am nächsten Samstag wieder bei der großen Christian Stocker Show aus Wiener Neustadt. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und jetzt wirklich gute Nacht.